Probe-Podcast. Beim gemütlichen Talk im Proberaum. Mit unseren Moderatoren. Herr Raumwelle. Tobi. Und Herrn Notstrom. Viel Spaß.
Hallo, meine Freunde.
Hallo.
Hallo. Nimmt der Bums auf?
Der Bums nimmt auf.
Sehr schön.
Heute ist wieder die bunte.
Das ist große, bunte. Namshow.
Konsumsause.
Aber ich habe was gelernt. Die Namshow bildet auch. Stellt euch vor, ich habe heute erfahren, wie man den Namen von der Firma von Urs Heckmann ausspricht auf Englisch. Juhi, habe ich gelernt, heißt Urs Heckmanns Firma. Juhi, spricht man es auf Englisch aus. Was würden die Deutschen sagen?
Uhe. Also Uhu. Ja. Doppelkleber, Superkleber.
Patex.
Ja, also die große bunte Namschau, die geht weiter. Obwohl sie war jetzt, heute ist ja der offizielle 25. Tag danach. Am Wochenende ist sie zu Ende gegangen und es gab nochmal ein buntes Potpourri an News. Ich habe gar nicht so viel mitgebracht. Ich habe zwei.
Also ich habe 20. Das ist nur eine Null mehr.
Sascha, wie fährst du?
Ich habe keinen. Ich habe diese Woche so viel Stress
Sehr
gehabt.
Sehr gut, vorbildlich. Ich habe auch keine echte News, sondern ich habe eine Ergänzung zu unserem Microcork 2 Thema vom letzten Mal. Mhm.
Die habe ich hier auch, dann fangen wir doch gleich damit mal an, oder?
Genau, was ist mit der Anfang? Also, es begab sich, dass ein paar Tage nach Bekanntgabe der großen Veröffentlichung des Microcork 2 die kleine Entwicklerfirma Blinksonic aus Frankreich, namentlich wie heißt denn der Typ? Wo ist es? Wo ist die News? Wo steht's? Der Kollege heißt Sylvain Stoppani von Blinksonic, seines Zeichens ein sehr bekannter Reaktor-Ensemble-Entwickler. Der hat tatsächlich mit Korg zusammen an dem Design und an dem grafischen User-Interface des Korg, Microcork 2, zusammengearbeitet. Das war eine Kollaboration. Ja. Mhm. Wer sich das Loop-Pop-Video zum Microcork 2 angeschaut hat, der kann es quasi nachvollziehen, kann es sehen.
Welches von den dreien?
Von Loop-Pop? Gibt's nur eins?
Also ich habe mindestens zwei gesehen. Einmal ein reguläres und einmal das mit dem Vergleich zum originalen Microcork.
Da steht zwar Vergleich, aber ich habe nichts von Vergleich gesehen. Naja, doch so ein bisschen, ne? Aber er hat so tief ist er gar nicht drauf eingegangen, also was so Vergleich angeht. Er hat aber die grafische Oberfläche gezeigt.
Es ist nur eins, stimmt, ja. Wer hat denn das Microcork-Video gemacht, das ich neulich mal gesehen habe? Ach, man kommt vor lauter Influencern gar nicht mehr mit, ehrlich gesagt. Also ich hab mir einige Microcork-Videos so gesehen, aber du hast recht, Loop-Pop hat nur eines. I'm sorry.
Es gab jetzt vorgestern gab es noch eins, da wurden dann halt die 6 Factory Presets, die extra für die NAMM-Show da irgendwie in den Synth reingeladen wurden, kurz angespielt. Da konnte man auch mal so ein bisschen hören, wie das Teil klingt. Und ich fand das eigentlich ganz interessant. Also ich muss sagen, ich bin jetzt, je mehr ich von dem Gerät höre und sehe, bin ich interessiert. Also ist, glaube ich, auf jeden Fall mal ein Synthesizer, den man sich mal näher anschauen sollte. Wenn er denn mal irgendwann in einem Vierteljahr Ankündigung auf den einschlägigen Händlern, Webseiten ist 12 bis 15 Wochen, wenn er dann irgendwann mal landen sollte, dann kann man da mal reinhören. Ja, genau. Das war so die halbe News.
Ich fand nur interessant, dass man in einigen Videos halt die Vorvision ja sehen konnte, also eine Beta-Vision. Und man hat tatsächlich so gesehen, wie industriemäßig das Design stellenweise noch war. Also da, wo dann später schöne Plastikteile sind, die glänzen, war einfach so graues, raues Plastik so. Die Knöpfe sahen noch ziemlich wobbelig aus, weil das alles nicht richtig dickes Material ist, sondern alles halt dieses dünne Zeug. Ja, man hat gesehen gehabt, dass das halt ein Vorserienmodell ist.
Ja. Ist ja okay. Also, und übrigens, das ist in allen Videos zu sehen, ne? Es sind in jedem Video nur Prototypen.
Also, ja, wie gesagt, in dem Video, was ich gesehen habe, da habe ich mir gedacht, oh, okay, man sieht es, das ist ein Vorserienmodell.
Ja, ja. Naja, das sieht man halt, ne? Ja, das stimmt. Naja. Was ich ganz nett fand, so als kleines Detail nebenbei, das war, das ist, dass die fünf Knöpfe, die da oben sind, die fünf Potis, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Potis sind, die sind farbig kodiert und passend zur entsprechenden Benutzeroberfläche, also die matchen das halt entsprechend. Das fand ich so ein kleines, aber nettes Detail. Ach ja, habe ich schon erzählt? Es gibt Trophies.
Trophies.
Ja. Achievements.
Achievements. Du kannst, wenn du die Synthese-Engine benutzt, kannst du Trophies, also Trophäen, freischalten. Die werden dir dann extra angezeigt auf so einem speziellen Bildschirm. So ein kleiner Gag. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder ob das jetzt sozusagen das Ende der Vernunft einleitet. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll.
Herzlichen Glückwunsch, du hast den Sägezahn entdeckt.
Ja, genau so. Also wenn man so bestimmte,
Noise made.
Ja, oder wenn man, hey, du hast die Frequenzmodulation entdeckt. Du weißt jetzt, wie man einen FM-Operator programmiert.
Hey, du hast 100-mal in Folge den Cut-off auf und zugedreht.
Gott sei Dank wird damit nichts freigeschaltet.
Aber du hast jetzt 1000-mal die Taste C gedrückt, C1 gedrückt, es wird Taste C2 freigeschaltet.
Ja, warte, es hat noch einen tieferen Sinn. Also ich habe im Elektronautenforum bei den Schweden, habe ich gelesen, da gab es eine interessante Diskussion um genau dieses Feature und da haben einige Leute berichtet, ja, ich habe hier Bedienungsanleitungen, ich wohne in Japan und ich habe Bedienungsanleitungen für eine große Firma designt, die irgendwie chemische Anlagen irgendwie herstellt. Und die Bedienungsanleitung in der Regel ist, das wäre nicht so die Stärke von japanischen Ingenieuren, die würden dann eher so auf Manga-Illustrationen, also nicht Manga, sondern halt so, ne, auf comicartige Illustrationen zurückgreifen. Auch gerade für solche hochtechnischen Geschichten. Merkt man auch immer wieder, wenn man so ein ja, dünnes Faltblatt von Roland halt bekommt zu seinem doch relativ komplexen Phantom oder so. Mhm. Und das ist halt schon ein Stück weit so ein bisschen, ja, sehr japanisch. Ne? Wer die Videospiele von Nintendo kennt, kann das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen.
Das erklärt zumindest, warum die Bedienungsanleitung bei den AN200 und DX200, SU200 so aussahen, wie sie aussahen. Die sahen ja mehr aus wie so ein klubbiges, so Teenager-Ding.
Mhm.
Mhm. Ja, warum auch nicht?
Ja, also kann man so sehen, ne? Also kann man sehen, wie man will. Man könnte auch sagen, so, okay, die Leute werden immer blöder. Die brauchen sowas, damit sie dazu angeregt werden und quasi die Synthese-Engine tiefer zu erforschen. Ich weiß es nicht. Ne? Es soll ja auch ein Einsteiger-Synthesizer sein. Deswegen haben wir ja immer noch die Genre-Bezeichnung mit einem großen, dicken Drehknopf. Vielleicht denken ja manche Leute, es gibt, wenn man den Synthesizer benutzt, dann muss man auch nur, darf man auch nur aus dem einen Genre halt dann die Sounds benutzen und wenn man dann vielleicht Rock macht, dann darf man nur die aus dem Rock-Genre nehmen. Egal. Ist halt ein Gag. Haben sie mit eingebaut.
Ja, es hätte wirklich die Category Search sein können, aber naja, dann ist halt alles hardwired. Danke, Kork.
das totale Gegenteil davon ist, also sozusagen die Antithese von diesem Microcorg mit seinen Trophies, wurde von Yuhi gezeigt. Urs hatte ich letztes Mal schon erzählt, hat die Zebralette 3 als Beta präsentiert auf der NAMM Show. Es gibt von Sonic State ein längeres Video, 25 Minuten Interview mit Urs. Lass es mich ganz kurz zusammenfassen. Wow.
Okay.
Das Teil ist echt der Wahnsinn. Also alleine in der Oszillator-Sektion, was man da alles machen kann, wie man seine Wellenform erzeugen kann, das ist der totale, also das ist der totale Wahnsinn. Das ist, ja, was soll ich sagen? Du brauchst quasi noch nicht mal irgendwie anschließend irgendwie die Filter oder so, weil du deine Wellenform auch so schon gestalten kannst mit Animation. Und das geilste Feature, was er dann ganz zum Schluss nochmal so nebenbei so erzählt hatte, ist aber, dass du jede Wellenform als Wave-Datei für Wavetable-Synthesizer, also für andere Wavetable-Synthesizer exportieren kannst. Kannst du dann in anderen Software
Wavetable-Synthesizer
importieren.
Das ist eine schöne Idee. Das
ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Also
du machst quasi Zebralette, eine Wavetable im Zebralette und nimmst dann das Wavetable raus und schiebst es irgendwie sonst rein.
Ja, kannst das in Serum importieren, du kannst das in irgendwelche Hardware-Wavetable-Synthesizer importieren, weil das halt Wave-Dateien sind, die da erzeugt werden.
Nett.
Also das ist ziemlich geil. Und das Beste ist, Zebralette 3, wenn sie denn verfügbar ist, nicht nur als Beta, sondern offiziell, ist kostenfrei. Mhm. Der Hammer.
Und dann kommt hinten dran irgendwann Zebra 3, oder?
Genau, die Zebra 3 kommt halt auch irgendwann und ich glaube, das wird einiges wegblasen. Also ich bin
irgendwann
wirklich, wirklich
seit 2012
Urs Heckmann-Fan gerade geworden.
Echt jetzt?
Ja,
ich dachte seit Filterscape.
Ja, das ist auch ziemlich orbitant, ne? Aber
also hast du keinen Heckmann-Synthesizer im Dauereinsatz?
Nein, ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Nicht eine einzige.
Also ich habe Zebra da und Zebra, ich habe schon Zebra seit der ersten Version und das hat damals schon mein Gehirn weggeblasen. Ich meine, das merkt man ja vielleicht noch. Und die Zebra-Rette.
Und die warst du doch bestimmt auch, oder?
Lass mal überlegen. Ja, die war ist schon da, aber die verwende ich so selten, weil damals, wie ich sie mir zugelegt habe, hat sie meinen Prozessor gekillt.
Richtig, die killt auch heute noch meinen Prozessor. Also ich krieg selbst meinen M1 Pro, meinen M2 kriege ich mit einem guten Diva-Patch ordentlich zum Rauchen. Der einzige, der da glaube ich noch schlimmer ist, ist halt die eine oder andere Contact-Library oder Kult.
Der kann Zebralette, da kannst du das anpassen in der neuen Version. Also du kannst das an deine Rechnerkapazitäten anpassen.
Das Problem bei der Diva fand ich halt immer, dass die vom Interface her sehr, sehr oldschool aussah. Also die ist weder gut bedienbar noch, also der Redwood-Skin, ich finde den weder gut bedienbar noch schön. Aber dafür gibt's ja Plagmon. Und Plagmon hat schon mit dem Ico damals vor ein paar Jahren Diva komplett neu gestaltet. Also wirklich, das ist ein gefühlten neuen Synthesizer. Und es gibt jetzt seit diesem Jahr, seit letztem Sommer, meine ich, gibt's den Mona-Skin, also Modern Analog, Modern Organic Analog irgendwas, das ist ein Akronym. Und dieser neue Skin, ey, also Diva war bei mir so eine Plugin-Leiche. Hive ist cool wegen den Plugmon-Skins und
genau, Hive ist nämlich auch was ganz Besonderes.
Hive ist toll, finde ich, also ich will ihn jetzt nicht gegen Silent
kannst oder Serum ausspielen. Kannst die Wavetables aus Zebralette in Hive importieren und auch in Diva importieren
also
übrigens.
Ja, kann man. Nee, der Punkt ist halt, also ich bin ja großer Heckmann-Fan. Hive, wie gesagt, ist so ein bisschen das Workhorse, auch wenn er momentan so ein bisschen gegen Dune verliert, weil Dune ist einfach ich finde Dune von der Herangehensweise, gerade mit dem Killihoo-Skin, finde ich den deutlich angenehmer. Repro natürlich, den habe ich auch im Dauereinsatz, aber Diva hat jetzt mit dem Plugmon-Skin seit ich den habe und ein paar Soundpacks von Unfinished, ich mache so viel mit Diva inzwischen. Weil das ist gefühlt ein ganz anderer Synthi. Also Plugman hat da so ein Tab-System gebaut für die einzelnen Module. Und du kannst halt jedes Modul ist quasi ändern. Du musst nicht mehr mit irgendwelchen Dropdowns arbeiten, sondern du hast da wirklich ein, ich kann da mal ganz kurz meine offenes Ableton screenshotten, um da mal kurz einen Einblick zu geben. Wo ist hier Slack? Wo ist der Screenshot?
Du kannst mal nochmal suchen und ich erzähle nochmal ein bisschen über Zebralette. Also Zebralette ist deshalb der Wahnsinn. Erstmal, du hast halt eine Multisynthese. Es ist nur ein Oszillator von Zebra. Aber in der Zebralette ist das halt auch schon drin und du kannst dir deine Wellenform da mit quasi wie in so einem Super-Power-Matte-Programm halt zeichnen lassen. Und wie gesagt, du kannst auch Wavetables generieren lassen oder additive Syntheseformen und oder eben halt auch diese Morphing-Wavetables, ne? Dass du da von A nach B dann sozusagen das einmal durchfahren kannst. Sowas kannst du halt machen. Und das, ja, klingt halt, was er da so vorgespielt hat, auch an Demo-Sounds, klang sehr, sehr, sehr geil. Also das geht schon, ja, das ist schon eine neue, das ist wirklich eine neue, ich will nicht sagen neuartig, aber es ist schon sehr beeindruckend gewesen, was da auf uns zukommt.
Ja.
Und also das halt noch auch der, noch kostenfrei.
Hier ist noch der neue Diva-Screenshot oder mit der neuen Oberfläche. Und ich sag halt, wenn man bereit ist, Diva zu kaufen, dann sind die 30 für den Skin noch eine Investition. Das
genau, jetzt hat 230, der Tobi in unser internes Austauschforum ein Screenshot gepostet von der neuen Diva-Version. Ist das eine neue Diva-Version?
Es ist eben keine Version, es ist ein Skin.
Ach so, das ist nur ein Skin.
Von Plugman, aber es ist halt ein komplettes Redesign, also du siehst ja hier, das ist mit nicht
okay, das mehr sieht die aus originale wie Diva. Die Oberfläche, das erinnert so ein bisschen vom Design her an die Oberfläche vom Jupiter 8.
Ja, das ist der Jupiter, also das ist die Jupiter Engine. Warte mal kurz, ich mache gerade kurz noch einen Screenshot mit der Minimoog Engine. Wenn man hier oben die Dinge ändert.
Aber halt sehr viele Funktionen, ne?
Ja, der ist ja modular, also bei Default, oder?
Erzähl mir, was du willst. Ich habe keine Ahnung von Diva. Ich habe es nie benutzt.
Du hast keine Ahnung, wie der funktioniert?
Nein, ich habe den nie benutzt, die Diva.
Ah, gut, ja.
Also, ich habe immer nur gehört, so, du brauchst so viele CPU-Ressourcen.
Braucht's ja, auch.
Der Punkt ist halt der, Diva ist von der Idee her, ist es die Idee, dass du du hast Module aus einzelnen Synthesizern, also Model-Module. Zum Beispiel hier, du siehst hier oben, wenn du gleich unter dem Fenster hast du diese Tabs, oder? Und ich habe jetzt im zweiten nächsten Bild, wenn es dann mal hochladen würde, jetzt hast du quasi die Minimoog-Ebene, oder?
Okay.
Also du hast der Plugman-Skin, vorher waren das Dropdown-Menüs, jetzt sind es hier quasi diese Tabs oben. Du kannst sie anstellen, beim Ossi kannst du zwischen Triple, Dual, ECO, Echo und Digital wählen. Mhm. Triple ist der Minimoog.
Also jetzt haben wir einen Skin, der aussieht wie ein Moog Minimoog.
Ja. Genau, also hier hast du quasi bei den Ossis, hast du quasi die Wahl zwischen Triple, das ist ein Moog, Dual, das ist so ein bisschen Roland Jupiter, DCO ist Juno, Echo ist, glaube ich, ein MS-20 und Digital ist der JP-8000, oder? Und beim Filter hast du die Wahl zwischen Ladder und, was hast du sonst? Ich muss mal kurz hier gucken. Ladder, du hast Cascade, du hast Multimode, du hast Vintage Controlled und du hast den aus dem Ubik, einfach direkt adaptiert. Und du hast bei den Envelopes, hast du noch ebenfalls drei Möglichkeiten. Und ich mache mal noch einen Screen. Dann hast du jetzt hier quasi die... Das ist jetzt hier, und du kannst den Spaß halt beliebig mixen und matchen. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Match gebaut aus dem JP8000. Muss kurz warten, bis es hochgeladen hat. Also quasi aus dem 8000er Ostsee und aus dem Feedback-Filter dem Hapier-Filter vom Juno. Dann habe ich das MS-20-Filter generell genommen und die Envelope, also eine aus dem DC.
Da hat zeigt uns jetzt hier einen Screenshot von seinem Frankensünd. Frankensteinsünd, nee, Frankensünd, der eine Mischung aus Jupiter, Roland Jupiter 8000, Jupiter 8 und, was hast du gesagt?
Ich glaube, das MS-20 Filter und Juno HPF.
Okay.
Und der Witz ist halt bei diesem Skin im Vergleich zu Diva, wo zur originalen Diva, wo halt alles ein Dropdown-Menü ist, hast du hier halt wirklich quasi durch die Tabs bist du unglaublich schnell. Ich gebe jetzt mal kurz noch das
alte. Okay, also es gibt für das Yuhi Plugin Diva eine Expansion. Ah, okay. Ja, die kenne ich. Und damit kann man den Funktionsumfang von Diva sozusagen wird geöffnet und
ist ein anderer Zugang.
Man hat einen anderen Zugang zur Synthese-Engine, mehr sieht.
Plugman hat einfach das Plugman hat einfach das komplette Interface neu geschrieben. Und das ist, also hier sieht man jetzt im neuesten Screenshot, sieht man halt, wie auf dem Originalskin alles noch mit nervigen Dropdowns gemacht ist. Und Plugman hat halt Tabs gemacht und da hat er alles auf eine Oberfläche gepackt. Hat das unglaublich logisch gemacht, hat noch diverse Zusatzfunktionen reingebaut. Also das ist wirklich clever gemacht. Er hat ja auch einen Skin für Serum gebaut und er hat einen Skin für Hive gebaut und alles. Und das Coole bei Plugman ist halt, der arbeitet sehr eng mit Urs zusammen. Das heißt, die telefonieren auch mal oder und sagen, hey, wo sind diese Funktionen? Das heißt, Plugman schreibt diese Oberfläche eigentlich quasi aus der Codebasis. Und macht damit halt Diva, die so 14 Jahre alte Oberfläche hat. Mittlerweile, glaube ich, man kann die raus, 2010 oder 11. Macht damit halt eine komplett zeitgemäße Oberfläche. Und seit ich diesen Skin besitze, also dieses neue Graphic User Interface, ich habe mich nochmal wie neu verliebt in diesen Synthesizer. Also ich fand den vorher, fand ich den okay, aber das ist kein Vergleich zu jetzt, oder? Und das Geile beim Diva ist halt wirklich, und deswegen ist er auch immer noch so hoch im Kurs, du hast eigentlich 5 komplette Synthesizer und die kannst du mixen und matchen, wie du witzig bist. Und da hast du hast eine unglaubliche Tiefe in diesem modularen Ansatz eines Analog-Synthesizers.
Und er klingt, so sagen zumindest viele Leute, sehr gut.
Ja, das auch, ja.
So, zurück zu Zebra, Lette. Zebralette wird vermutlich von heute an, 29. Januar, in 2 Wochen, also wahrscheinlich dann entweder Mitte Februar, als Beta veröffentlicht werden, als Open Beta. Oder wenn er es nicht schafft, er sagt, er macht noch ein bisschen Urlaub, dann wahrscheinlich erst im April. Je nachdem.
Da müssen wir noch eine Einladung hinschicken, ne?
Da müssen wir noch eine Einladung hinschicken. Mal sehen, ob wir diesmal eine positive Antwort bekommen. Ja. Wäre natürlich mal schön, dann, sich mit Urs ein bisschen zu unterhalten.
Ein bisschen beweihräuchern. Ich habe in der Zwischenzeit von Isotope das VEA mal getestet.
Und?
Es macht das, was es machen soll. Ist aber weniger schön vom Klang her wie die einzelnen Plugins. Also da, wo die einzelnen Module herkommen. Also es ersetzt nicht die Plugins. Also kein Ozon und kein Neutron.
Also mit anderen Worten, einfach mal abwarten. In einem halben Jahr ist die Qualität vermutlich dann besser, weil die KI, die Machine Learning Algorithmen dann mehr dazu gelernt haben.
Aber das macht das, was es soll. Also.
Oder der Kram kommt halt irgendwie in Complete 15. Also darauf warte ich ja jetzt noch, dass da halt der ganze Kram ins Bundle wandert. Abgesehen davon ist mein Native Access seit 3 Monaten kaputt. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Also von daher, es eilt auch nicht.
Also so viel dazu. Also es macht das, was es soll. Also der Kompressor ist nicht ganz so weit einstellbar. Das ist auch nur ein Knopf, ne? Du bedienst mit dem Knopf halt mehrere Parameter. Aber der Kompressor macht jetzt nicht so einen guten Job wie halt in Ozon oder halt in Neutron. Deswegen. Also für eine schnelle Soundkorrektur in gewissen Rahmen kein Thema. Go for it. Ne, für die 29 Euro, die das zurzeit kostet, ist das ein No-Brainer. Aber wenn du wirklich mal tiefer ins Material rein willst, kommst du an Ozon und an Neutronen nicht vorbei. Ja. Hm. So viel zu mir.
Gut, hatten wir eigentlich Pigments 5 erwähnt?
Das wäre der nächste Punkt. Ich wäre nämlich gleich bei Software geblieben. Pigments 5 ist hier auch auf meiner Liste.
Erzähl mal.
Ja. Ihr seid hier die Pigments-Nutzer.
Also Pigments 5 kam raus, die E-Mail kam raus und 5 Minuten, nachdem ich die E-Mail hatte, waren die Server down. Der einzige Server, der noch halbwegs funktioniert hatte, war der Server, der hinter der eigenen hauseigenen Software, weiß nicht, wie man das nennt.
Service Center?
Hinter dieser Service Center Version war. Der hat geliefert. Die Webseite war down. Die war mal wirklich eine lange Zeit lang down. Also,
richtig, also die war, glaube ich, sogar noch einen Tag danach noch relativ gut kaputt.
Also man hätte auch, glaube ich, nicht so schnell irgendwelche Kapazitäten noch hinzuschalten können, wenn die Webseite in der Cloud ist. Das hätte man nicht geschafft, nein.
Was man noch dazu erwähnen muss, Paul, der Pigments 5, was ich nicht wusste, aber jetzt halt durch Recherche herausgefunden habe, dass Arturia dort mittlerweile für den Pigments über 150 Soundbänke anbietet.
Ja.
Zwischen 32, 64 und 150 Presets pro Pack. Mhm. Also mit anderen Worten, du hast da über 150 mal 150, was, 10.000 Sounds zur Auswahl.
Ja, also bieten wirklich du hast einen In-App-Store, ich habe den jetzt auch gerade offen. Das ist wirklich, also da ist...
Ich glaube, die haben sogar zur Veröffentlichung von der Fünfer-Version drei extra Soundpacks noch
da. Genau. Ja. Mhm. Ich mag den Sound von einem Pigments mittlerweile. Ich habe jetzt ein bisschen am Wochenende damit gearbeitet, habe mich so durch meine Projekte, die ich im vergangenen Jahr so angehäuft habe und die noch nicht veröffentlicht worden sind, durchgewühlt und habe da so ein bisschen bei dem einen oder anderen Track nochmal mit Pigments irgendwie so ein bisschen was dazu gebastelt. Ich mag den Pigments wirklich ganz gerne. Also der ist schon sehr vielfältig.
Also die Fünfer-Version,
was hat die jetzt neu?
Tobi, du wolltest was sagen.
Ich habe mir den Fünfer ja auch mal wieder geladen. Also neue Version bedeutet, du testest dich kurz durch die Demo durch. Ich komme immer noch nicht klar damit. Ist einfach so. Also ja. kann's glaube ich auch nicht ändern. Also das ist nicht mein Workflow, ist nicht mein Sound, kann ich kompensieren. Also ich habe kurz nachgeschaut, glaube ich 59 fürs Upgrade oder 69. Das ist Crossgrade, aber ich habe dann gedacht, nee, brauche ich nicht. Geht ohne. Auch wenn das ein sehr schöner Sound ist. Mhm. Den habe ich benutzt für etwas, das ich für ein Projekt, wo ich den immer mal wieder spiele, aber ich habe mir dann gedacht, ja, kann ich auch irgendwie mit den anderen Plugins oder mit Dune hier oder für hier den Diva geht's auch. Es ist nicht ganz so schön wie der Pigments Sound, aber geht auch ohne. Und beim Pigments ist, ja, ich frage mich halt immer, wie viele Monster-Synthes braucht der Mensch, oder? Und da muss halt einer gehen. Also ich habe auch kein Serum. Also von daher.
Nee, Serum habe ich auch nicht, nein.
Ich habe dafür keine Diva. Hier fällt mir gerade alles runter.
Das war die Diva.
Genau.
Was kann der Pigments jetzt? Ich glaube, er hat MPE dazu bekommen. Oder konnte er das schon vorher? Und eine Multicore-Unterstützung hat er jetzt bekommen. Die ist gut versteckt, irgendwo hier hinten bei den Settings. Diva hat die ja direkt oben. aber sie ist immerhin mal da. Und ich glaube, sie haben sonst auch ein bisschen was an der Oberfläche noch gedreht. Glaube ich.
Sie haben den Sequencer ein bisschen aufgemotzt. Da sind ein paar, wie heißt das? Generative Sequencer Funktionen dazugekommen, dass der halt, ja, sich sozusagen selber programmieren kann. Ne? Wahrscheinlich durch die diversen Hardware-Sequencer, die ja jetzt auf dem Markt gekommen sind und das auch haben, Torso T1 zum Beispiel, angeregt oder beeinflusst, je nachdem. Genau.
Der Augenkrebsmodus, nee, nicht,
bitte?
Der Augenkrebsmodus ist aber nicht neu, oder? Das Light Team, oder? Das war beim Vira, oder?
Das weiß ich nicht. Ich hab den immer nur im Dark-Modus jetzt.
Ach du, plötzlich.
Nee, ich hab den eigentlich schon die ganze Zeit im Dark-Modus. Oder ist das der helle Modus? Und du hast den Vanta-Black-Modus.
Also, ich fände, es ginge noch schwärzer. Nee, tatsächlich muss ich aber sagen, ich finde den Pigment-Skin finde ich angenehm. Mein Problem mit Pigments war immer schon diese ganze, weißt du, diese sich unten bewegenden Dinger da. Also die, das war ja so ein bisschen den Synthesizer ausmacht, oder die ganzen Envelopes und sonstigen Modulatoren. Das macht mich einfach ein bisschen bekloppt.
Ja, aber das kann man ja wegschalten.
Es liegt, ja, nee, was? Kann man das alles abschalten?
Du kannst das wegschalten und kannst dann quasi einfach den nur ein starres Bild, aber du kannst diese Animation kannst du wegschalten, indem du einfach den Screen wechselst.
Ja. Wie Screen wechseln? Also weg vom Plugin oder was?
Nein, hier, du
Play.
Kannst
im Plugin. Ach, Play, ja. Oh. Jetzt hat er eine sehr schöne regenbogenfarbige Welle.
Ja, du hast dann so ein verkleinertes Fenster, wo halt nicht mehr so viel rumwabert.
Ich sehe es gerade erst. Ist der neu?
Das weiß ich nicht. Ist das so?
Also ich habe es noch nie gesehen und ich hatte den allerdings auch beim Dreier, glaube ich, an Sascha verkauft damals. Ja,
Mit dem Dreier bin ich nämlich auch nicht zurechtgekommen. Und jetzt mit dem Vierer, beziehungsweise mit dem, ich glaube, seit dem Vierer hat er das.
Du hast bei den drei Fünfer verkauft.
Und die Soundpacks, die ich jetzt gerne wieder hätte, wenn ich mir den nochmal holen würde. Nee, ist okay. Also ich glaube halt, dieser, weißt du, es reißt natürlich mal wieder die große Frage auf. Ich find's cool, dass Firmen diese dicken Megasynthis halt haben, oder? Aber das, wenn ich es jetzt hier sehe, also die Play-Dings, das finde ich aber eine coole Sache, weil du hast dann halt quasi wirklich diesen simplifizierten Synthesizer nochmal von vor dir. Weil ich finde manchmal diese Bomben-Synthes, die Funktionen haben ohne Ende, das musst du schon auch sehr gut gestalten, oder? Weil sonst bist du hier komplett erschlagen von den einzelnen Features, oder?
Was ich so faszinierend finde, ist, ich setze den ja auch immer zusammen mit dem Minifreak V ein. Eigentlich könnte man erwarten, dass die beiden sich doch sehr ähnlich sind. Sind sie aber gar nicht. Also ich finde schon, dass es da klanglichen Unterschied gibt. Ich könnte es jetzt nicht genau benennen, aber man hört schon, dass das eine dann eher so Pigments ist und das andere dann eher so Minifreak.
Sehe ich. So, wollen wir noch kurz in der Software-Ecke verbleiben?
Ja,
gerne. Ganz kurz zwei Software-News und dann was Größeres dazu. Wir haben von Waves ein Plugin namens Space Rider bekommen. Hat das jemand von euch gesehen?
Nee. Mhm.
Gut, dann lassen wir das für gegessen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich nur die nächste Iteration eines Comp-Plugins aus Delay, Chorus und Reverb. Dann hat Baby Audio etwas angeteasert, einen Physical Modeler, glaube ich, namens Atoms. Mhm. Ich habe nur die Gear News Artikel gelesen. Es gibt auch noch keine Demo. Ich würde den allerdings testen und dann
Sonic State hatte.
Der sah interessant aus.
Sonic State hat den Entwickler interviewt und haben auch so ein paar Audiobeispiele auf YouTube.
Wie klingt der Bums?
Ja, klingt so ein bisschen wie Face Distortion manchmal. Mhm. Ja, kann man sich mal anschauen. Also ich fand es ganz witzig von der Idee her.
Ich finde ihn kotzhässlich, das ist das Problem.
Ja.
Also das ist mal wieder ein Plugin, das ich echt ugly finde.
Ja. Also ich muss es jetzt nicht persönlich, ich muss es nicht haben, bin jetzt hier wirklich gut bedient mit allem, was ich brauche, aber wenn man nichts hat, ne, und sowas halt mal ausprobieren möchte, so ein Physical Modeling, dann, einfach mal anschauen.
Wir hatten ja nichts im Osten.
Wir hatten nichts, nein.
So, damit wäre, glaube ich, ich habe noch Oxound Bloom. Das sind, glaube ich, die Bude von, die auch Suf 2 gemacht hat. Hat einen neuen irgendwas Shaper gebaut. Braucht man den? Ich finde den grauenhaft, er ist pink. Also nichts gegen pink, aber gegen diese Oberfläche. Auch das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt, ist es durch die großen Plugin-Foren gegangen, ohne dass ich es irgendwie verstanden hätte, was es sollte. mal weg von den Software-News. Ich muss mal kurz hier gucken. Nee, ich glaube, ich habe keine mehr auf der Liste. Aber jetzt eine Sache, die ich wirklich interessant fand. Waves Super Rack Livebox. Habt ihr das mitbekommen?
Auch nicht.
Ja, also das ist, ich habe hier die Website mal offen, ein VST3 Plug-in-Player. Ich hatte ganz, ganz üble Flashbacks zum Muse Receptor, beziehungsweise der, wie hieß der Nachfolger? V-Machine. Aber es ist ja auch, das ist ja mittlerweile auch irgendwie 12 Jahre her, von daher könnte das hier tatsächlich mal funktionieren. Also für alle, die es nicht verstanden haben, Waves hat eine Art 3-Zoll Rackbox gebaut, auf der theoretisch alle Plugins laufen können. Die hat Dante, die hat Madi, die hat eigentlich alles, was so ein modernes Rack-Gerät braucht. Und ist eigentlich quasi ein Effektprozessor für zum Plugins reinschmeißen. Ich glaube, die kann auch Synthes. Spannend wäre halt einmal wie funktioniert der Bums dann am Ende, oder? Also das ist ein altes Versprechen, neu aufgelegt, sieht aus wie eine moderne Grafikkarte, das Teil, aber ja.
Ich gucke gerade auf der Website, ich finde das gar nicht, wo ist denn das?
Ich habe den Link reingestellt.
Ach so. Habe ich natürlich. Ach, das. Ach, Teil. Ja, genau. Die News habe ich auch gesehen und hatte mir gedacht, so, das hatten wir doch schon mal.
Eben. Muse Receptor, V-Machine Box oder so hieß die. Mhm. Ist beides mal nicht weitergekommen als das Live-Setup von Mark Kelly.
Ja, aber damals waren die PCs auch noch nicht, also die Computer auch noch nicht so leistungsfähig.
Richtig.
Mittlerweile.
Ich frage mich halt ein bisschen, was da drin läuft, oder?
Das wird das irgendwie was Intel NUC-mäßiges sein, ne?
Ja, ist das ein X5 und ein X86 oder ist das schon irgendwas anderes?
Das dürfte irgendwas i5 oder i7-mäßiges sein.
Ich wäre halt mal gespannt, weil man kennt es ja von den ganzen Digitalmischpulten schon, die dann wirklich einfach so Plugins quasi, aber dann halt nur die Inhouse-Plugins draufladen können. Das soll jetzt was sein, dass das nach allen Ecken und Enden offen ist. Bin da durchaus mal gespannt drauf.
Frag mich gerade, wie die das machen, dass man die ganzen VSTs dann auch bedienen kann. Oder ist das eher so Fire and Forget? Also konfigurieren am Rechner und dann die Einstellung für den Song einfach da reinhauen.
Ja, ich denke.
Also so technologiemäßig ist das schon spannend, muss ich sagen. Ne?
Im Idealfall hast du hinten halt einen Host-Port und hängst einfach einen MIDI-Controller dran und einen Bildschirm und.
Ja, aber das Ganze muss ja auch latenzfrei irgendwie über die Bühne gehen. Das ist halt die Herausforderung, ne?
Es konkurriert meiner Ansicht nach so ein bisschen mit einem Mac Studio, oder? Also wenn's preislich eine Kampfansage ist, die einen Mac Studio plus gutes Interface in einem Rack quasi konkurrenziert oder so rock solid ist, dass es einfach quasi dann den Mac nicht mehr braucht, weißt du?
Das ist auf jeden Fall was für Veranstalter, ne? Die von großen Konzerten und so, ne? Also sowas wird halt bestimmt dann auch ganz gerne vermietet werden, ne? Also
wo das Outboard-Gear sich schon stapelt.
Oder? Richtig, genau. Also das ist eine neue Herangehensweise. Finde ich spannend. Profi-Werkzeug, finde ich gut.
Weil Mac Minis im Rack, das siehst du ja immer öfter, oder? Also vor einem Jahrzehnt war das halt noch ein Freakout, wie der Deadmau5 den Mac Pro einfach ins Rack gebaut hat, oder?
Also
mittlerweile sind die halt überall eigentlich. Ja.
Sascha und ich hatten vor einigen Wochen ja zu Weihnachten, weiß ich gar nicht, wann hatten wir die Diskussion mit den Rechnern?
Das war vor Weihnachten, so zwischen da hatten wir
kleine, leichte, schlanke, heißen die Dinger?
Ja, NUC-Format.
Ja, genau. Wir haben über das NUC-Format gesprochen und dass man dann halt für relativ wenig Geld, so ab 180 Euro aufwärts, kann man sich halt so ein Intel NUC-kompatibles kleines PC-Teilchen an seinen Monitor bappen, schrauben und dann hat man da einen vollwertigen Rechner, mit dem man halt alles Mögliche machen kann. Ne? Und das wird hier wahrscheinlich irgendwas auch in der Richtung sein. Ne? Wahrscheinlich dann mit entsprechenden Audio-Interface. Hier steht was von Ultra Low Latency und Industry Standard Super Rack Performer Plug-in Host. Und da schätze ich mal, wird dann natürlich entsprechend professionellere Technik verbaut sein. Ja. Aber das, glaube ich, ist auch nichts anderes als so ein Intel NUC. Kannst du von ausgehen? Also
da ist wieder sehr viel Phrasenschwein der Marke Unrevealed Ultra Low Latency. Ich glaube, mehr Superlativen haben da nicht mehr ins Layout gepasst. Aber das mit der integrierten Dantec-Karte ist natürlich eine Ansage. Also
ja, auf jeden Fall. Genau.
Da ist einfach der Link in die Pro-Audio-Welt, wo du sagst, ja, also wenn das Ding auch nur irgendwie halb so potent ist, wie sich jetzt ein Mac plus riesiges Outboard-Geraffel ins Rack zu schrauben, oder? Also ich meine, seit der SSD hast du ja, das Problem beim Receptor war halt immer, dass sobald das Rack irgendwie 2 Millimeter gerollt ist, ist die Festplatte gecrashed und so Zeug. Und das hast du jetzt halt heutzutage mit den Makroprozessoren und den SSDs nicht mehr. Das hast du aber auch im Mac Mini nicht mehr. Also es ist einfach eine grundsätzlich andere technische Zeit. Und mich würde es schon alleine aus Branchenvoyeurismus nenne ich es immer, also aus dem Aspekt würde mich jetzt mal interessieren, was wird das Ding können oder wo wird das eingesetzt, wo es tatsächlich jetzt einfach den mitgebrachten Rechner substituiert oder einfach besser macht. Aber ich denke, das wird die Zeit zeigen müssen.
Ja, spannend. Ja. Also spannende Entwicklung auch auf jeden Fall. Ne?
So, gehen wir mal rüber ins Hardware-Segment, hätte ich gesagt, oder? Ich habe ja letztes Mal schon angedeutet, Korg, gut, ich hätte einfach aus der Luft greifen sollen, Korg, groß, viereckig, alt, 10.000 Euro.
Korg Candy Tracks?
Nee.
Mischpult.
Stimmt, die gab es ja auch noch.
Ja, 2 Korg-Mischpulte. Ja, die gab es auch noch. So irgendwie so am letzten Tag nochmal so. Hey, und hier haben wir übrigens auch 2 Mischpulte. Okay.
Ich fand.
Nee, du wolltest was anderes sagen. Erzähl mal.
Ja, Korg FS3-3 Full Size. Habt ihr den nicht mitbekommen? Muss ich den Link reinposten?
Das ist, den musst du den Link posten, weil das ist tatsächlich an mir bei den vielen News zur NAMM-Show auch kein Wunder. Also das war,
es hat nicht mehr aufgehört bei Korg.
Nee, das war die erste NAMM-Show seit langem, wo es mal wieder richtig, richtig viel gab. Ne? Was irgendwie interessant war auch.
Also, warte mal kurz. Ich
glaube, Tobi sucht den Link raus. Er verlinkt.
Ja, bin schon auf Seite 5.
Der hat ja nur 20.
Nee, ich habe nicht Tabs offen. Ich habe mir eine Liste geschrieben. So, hier. Link ist drin.
Genau. Der Korg PS 3300 FS. FS steht für Full Size. Das ist ein von Fumido Mida entwickelter polyphoner analoger Synthesizer aus dem Jahre 1977, den Korg sozusagen hat neu aufgelegt, schätzungsweise preislich. Es sieht aus wie ein Monstrum. Es ist also ein richtiger Schrank, den man da kaufen würde oder könnte. 49 stimmig. Wahrscheinlich so um die 13.000 Euro.
Jupp, genau da ist es.
Oder 147 Stimmen, ich weiß es nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Ding überhaupt 48 oder 49 oder 147 Stimmen hat. Also wie viel hat es denn jetzt?
Das Original hatte 48, das Ding hier soll 147 haben, laut Gear News. Ich glaube, das ist irgendwo ein Schreibfehler. Also 147 Vollanaloge in dem Ding? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt.
Ja, also die werden von diesem von dieser Vintage-Neuauflage wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele bauen. Fun Fact, Ortecker hat 3 Stück von den Dingern, also von den Vintage, also den wirklich Vintage-Dingern. Zumindest wird das, sieht man auf einem Foto, wo er da mit 3 Stück im Hintergrund irgendwie auf dem Boden sitzt. Das ist ein sehr seltener Synthesizer. Warum die den jetzt nochmal neu rausgebracht haben, da hat keiner mit gerechnet. Ich vermute mal, sie wollten einfach mal einer gewissen anderen Firma aus China mit deutschen Firmengründer einfach mal zeigen, so edgy badgy, wir können es auch.
Na komm, sexy ist das Ding schon.
Boah. Ja,
natürlich.
Ja, da stellst du dir ins Studio hin und dann denkst du dir so, ja.
Wenn man geil auf Eiche rustikal mit Knöpfen dran steht, dann ja.
Ich stehe auch auf andere Sachen mit Knöpfe dran, aber. Das ist sexy.
Ja, da stellst du dir hin, sieht gut auf aus Fotos und du kannst ja dann immer noch die Cherry Audio Version aufmachen.
Richtig.
Oder Diva.
Da machst du dann nämlich den Staubschutz drüber und dann ist gut.
Ja.
Und für Fotos mal rauspacken.
Auch.
Genau. Die SMD-Bauteile sind vielleicht ein bisschen länger
haltbar. Ich hab's wirklich nur mit einem halben Auge verfolgt und dachte mir so, ja, okay, sie können's. Finde ich cool. Aber irgendwie, also mich begeistert das jetzt nicht. Und andere Leute, die flippen wahrscheinlich total aus und kreischen wie kleine Mädchen. Hat bei mir jetzt keine Begeisterungsstürme ausgelöst.
Ist schön. Warum habe ich jetzt das Bild von diesen kreischenden Manga-Mädchen so im Kopf? Oh Gott.
Weiß ich nicht.
Korg und Japan, egal.
Genau, für viele gut.
Ich würde es mich jetzt nicht kaufen, weil
du pleite bist.
Ich bin generell pleite, auch wenn ich das Geld dafür hätte.
Komm, 13.000, das ist doch ein Schnäppchen.
Ja, wir reden darüber, wenn ich die 100 Millionen im Lotto gewonnen habe.
Durch die vielen Patreons, die du durch diese Sendung hier bereits gewonnen hast, die 2 Stück.
2.
Ja. Kannst du dir das doch locker leisten, du bist doch jetzt Millionär. Oder ist das nicht so?
Nein.
Denken ja immer alle, ne, wenn man irgendwie einen Podcast hat, dass man plötzlich dann reich und berühmt ist.
Das ist ein anderes Thema.
Das ist halt das kapitalistische Problem. Du kannst reich und berühmt werden mit einem Podcast, aber nicht jeder gleichzeitig. Wer soll das denn alles hören?
Lassen wir mal den Chefingenieur von Korg zu Worte kommen, der dort sagt, ich zitiere, diese legendären Maschinen wiederzubeleben ist nicht nur ein Prozess der Reproduktion von Schaltkreisen und Klängen, sondern auch des Lernens und Verinnerlichens der Essenz der Philosophie und Entwicklung von Synthesizern. Mhm. Durch dieses Projekt konnte ich die Geschichte von Korg und einen kritischen Moment in der Entwicklung unserer Synthesizer noch einmal erleben. Das war eine äußerst wertvolle Erfahrung, die es ermöglichte, die Philosophie und Technologie von Korg an zukünftige Generationen weiterzugeben. Vielleicht ist das Ganze, ja auch ein internes Projekt von Korg gewesen, wo sie sich die ganzen Azubis von Korg, also die ganzen Azubi-Ingenieure oder Studenten von der Korg Music Engineering School geholt haben und gesagt haben, so hier, ich zeige euch jetzt mal, wie man so einen analogen Synthesizer baut, und das Ganze war ein Studentenprojekt. Und dann bauen sie davon 10 Stück oder 20 oder 50, keine Ahnung.
Ja.
Und alle lernen ganz viel dabei, auch der Chefingenieur. Den werden sie ja sicherlich mit SMD-Technologie gebaut haben.
Das ist SMD.
Ich gehe davon aus. Also das Ding doch mal. Also
das wird kein Through-Hole sein, ganz bestimmt nicht. Mhm. Und dadurch hat dann sozusagen so die Abschlussklasse ein Abschlussprojekt gemacht. Korg hat was zum Präsentieren. Oder ist es ganz anders? Ich spekuliere nur.
Ich habe keine Ahnung.
Ich finde es aber interessant, dass sie sowas machen.
Die haben ja die letzten Jahre generell, haben ja recht, also die haben ja auch irgendwas anderes, was war das? Der 2.5er haben sie auch neu aufgelegt. Mhm. Und
also 700 FS.
Genau, also altes Korg-Modell in groß für teuer Geld, das ist ja nicht so unbekannt. Also
Aha. Das ist schön. Schön ist gut.
Und vor allen Dingen auch eine Gegenbewegung zu den ganzen, wir machen es noch kleiner und 20 nüpft sich auf einen Quadratzentimeter.
Guckst dir an, was Korg, die haben ja 11 Produkte jetzt hier bei der NAMM-Show rausgehauen, ne? Und du hast wirklich alles dabei. Du hast die Raspberry Pi basierten Desktop-Synthesizer, OPSIX, WaveState, ModWave, du hast den King Korg Neo,
ja. Micro Korg, Grand State.
Du hast dann hast du so super modern den Micro Korg 2, ja, mit OLED Display und mit modernen grafischen Benutzeroberfläche, mit bunten Animationen. Und dann haben sie, und als Antithese haben sie dieses Teil hier mit Holz, mit einem Holzrahmen, mit einer Tastatur, die auch in Holz gefasst ist, mit einer Kabelverbindung zwischen Tastatur und Synthesizer, mit ja eigentlich allem, was so einen alten Synthesizer ausmacht.
Man muss aber sagen, das ist dann der Keyboard-Eingang und darüber ist der USB-Eingang.
Ja, das ist tatsächlich.
Damit du die Welt zu der neuen wieder hast, ne?
Also, genau, das ist so das Einzige, was irgendwie so auch modern ist an dem Ding, da halt ein
USB-Interface. Ja, und ein MIDI-Interface daneben, also MIDI-Eingang. Ja, MIDI-Trio ist auch noch
cool.
Da. Das ist schon cool, ja. Genial. Also das vor allem MIDI-Trio. Das Ding wird auch noch MIDI-Daten senden können. Mhm. Ja, ja. Aber 13.000 ist natürlich ein Anschaffungswiderstand, der verdammt hoch ist.
Ja, das ist wieder absolut, also ich meine, das wird halt dann enden, dass sich das Ding, ein paar Zahnwälte werden sich das Ding gönnen und dann ist es halt weg, oder? Und dann steht das irgendwo hinter verschlossenen Türen und wenn man Glück hat, benutzt einer das und fertig. Das finde ich halt kacke. Also
ich würde mir wünschen, es gäbe hier in Hamburg nochmal einen Musikladen, wo man das Ding tatsächlich mal anspielen könnte. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das ist cool.
Ja.
Das ist dann bestimmt so wie bei den Laden in Ibbenbüren, den großen Musikschladen, wo du dann so Kabinen hast, wo man dann schließen die Tür auf, dann kannst du da reingehen, dann nach dir schließen sie die Tür wieder ab.
Und dann gehen sie nach Hause. Meinst du?
Ja, also zumindest in den Bereichen, wo die teuren Gitarren sind, machen sie das so.
Ja, mittlerweile, weil sonst, also früher war es halt anders. Früher war der ganze Kram einfach direkt verfügbar, aber heutzutage läufst du halt Gefahr, dass du dir dann die Leute das Zeug einfach raustragen. Das ist ja so ein bisschen die Entwicklung der Dinge, ohne dass jetzt irgendwie allzu groß in Politik ausarten lassen zu können. Aber ich habe jetzt auch, also ich habe jetzt auch festgestellt, generell, also mein Händler meines geringsten Misstrauens ist ja umgezogen. Der hat jetzt so eine riesen Ladenfläche und der hat mittlerweile QR-Codes für die Preise, weißt du, wo du quasi den Preis scannen musst, damit sie den auf der Webseite schön dynamisch halten können.
Und Daten generieren, Traffic.
Und ja, Einzelhandel ist einfach auch nicht mehr das, was es mal war.
Ja, ist schon modern. QR-Code für den Preis. Ich habe nur gesehen, dass bei den ganzen Supermärkten gibt es ja auch diese Preisschildchen, wo du denkst, okay, das sieht aus wie gedruckt. Pustekuchen, Das war mal.
Das ist elektronisches Papier.
Richtig. Genau, das ist Paper Ink.
Und das kriegst du mittlerweile sogar im Bund.
Ja. Ein Spott billig. Mhm. Und die werden halt drahtlos programmiert. Dann läuft da halt immer einer mit so einem Handyscanner rum. Ne?
Genau, und die Dinger verbrauchen nur Strom, wenn du den Zustand wechselst.
Richtig, genau.
Das ist unwahrscheinlich langgiebig. Und wenn du einen Reader hast, ist das echt schön zu lesen.
Meinst, man könnte die Preise verändern?
Natürlich kannst du das.
Lass das bloß nicht den.
Apropos verändern. Die Deutsche Bahn sucht Administratoren für Windows 3.11.
Nein.
Doch, ich habe heute über LinkedIn ein Jobangebot bekommen.
An deren Stelle würde ich ein Winke-Katzen.
Da kannst du ja noch nicht mal remote mehr.
Ich bin ja an dem Wochenende verreist, dass dieser WannaCry-Virus die komplette Bahn hops gelegt hat, oder? Das Einzige, was noch gefahren ist, ist irgendwie der schwäbische Nahverkehr und die SBB. Die haben geliefert. Und da sind so, am Bahnhof ist alles ausgefallen, eine Hysterie, aber da waren halt so Bahnmitarbeiter in Westen mit Kreidetafeln, die haben Winke-Winke gemacht. Und das war das einzige Mal, die einzige Reise, wo wirklich jeder Zug, den ich benutzt habe, perfekt gefahren ist. Auf die Minute, tipptopp. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht immer so?
Ja, aber ich denke, das beschreibt so den Zustand, in dem wir uns befinden.
Aber du bist doch mit der Schweizer Bahn gefahren. Ich dachte, die Schweizer Bahn wäre auf die Sekunde genau.
Na, Minute ist es mittlerweile.
Also die Schweizer Bundesbahn ist jetzt nur noch auf die Minute genau.
Ja. Und du kriegst auch das Geld nicht mehr zurück bei kleinen Verspätungen. Also jetzt inzwischen ist es eine Viertelstunde.
Die Schweizer Bundesbahn lässt nach.
Sei froh, dass du das Geld überhaupt so kriegst.
Wer hätte das gedacht?
Also wie gesagt, also das beschreibt für mich so genau den Zustand, in den halt dieser Betrieb, die Deutsche Bahn, sich befindet.
Ja. Ist doch im freien Fall.
Da wundert es mich halt auch nicht, dass der Laden streikt, oder? Ich glaube, das ist eine Sache, die man gar nicht wirklich mitbekommen hat, aber die haben ja auch explizit gefordert, dass sie endlich mal vergütet werden für die Stunden, wo sie unnütz wo rumstehen, weil ihnen das die ganze Logistik absackt, oder? Also die Leute fahren, werden halt bezahlt fürs Fahren, aber die werden halt nicht bezahlt dafür, dass sie dann 20 Stunden lang irgendwo auf der Strecke stehen, weil irgendwie, keine Ahnung, ein Reh auf den Schienen gestanden hat und deswegen hinten dran der Bummler entgleist ist und jetzt müssen sie spontan in der Kabine übernachten, oder? Und kriegen das nicht vergütet. Ich glaube, das war halt auch einer der großen Streitpunkte. Oder? Von wegen 35 Stunden, darauf haben sich dann alle eingeschossen, aber... Ja. Ah, whatever.
Unglaublich. Naja.
So, wollen wir noch mal kurz über die News streifen, die wir letztes Mal nicht abgefrühstückt haben. Also die Korkmischpulte heißen Kork MW0804 und MW1204. Vor allem geeignet für Synthesizer, Spieler und Podcaster. Dann gab es einen neuen analogen Synthesizer, der gezeigt wurde, den PWM Mantis, ein Hybrid-Synthesizer.
Den kenne ich aber aus dem letzten Jahr. Also,
ja, er wurde halt nochmal gezeigt. Und wer kennt hier Gorillaz, Clint Eastwood?
Mhm. Omnicord, oder?
Genau. Das ist der Rock 1-Rhythmus aus dem Omnicord. Den gibt es jetzt in der Neuauflage.
Habt ihr euch das mal angeschaut, wie teuer das Ding ist?
Nein.
2,5.
Echt?
Nein.
Ja, irgendwie jenseits der 800.
Ja. Ja, den Gorillaz-Fans kannst du das verkaufen und der Rest geht doch eh auf Thrift-Shop-Suche.
$800, Wahnsinn. Echt? Und das Ding ist klobig.
Mhm. Aber es hat, ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser Version ist oder in der Version schon davor, ein MIDI-Out. Ich habe mir immer so gedacht, wieso hat das Ding kein MIDI-Out? Aber jetzt hat es auf jeden Fall MIDI-Out, das habe ich gesehen.
Jetzt hat es halt, ja.
Genau. Was gab's noch? Lass mich kurz mal rüberscrollen über die News. Behringer hat einen Jupiter 8-Klon gezeigt, der 16 Stimmen hat. JT16 heißt der.
Der echt sexy aussieht, by the way. Also ich kann den ganzen Tag auf Behringer rumhaten, aber das Design, das haben sie echt genailed. Also nicht nur bei dem, auch beim 8-stimmigen Juno und beim Polysix. Und die haben auch noch
einen. Jetzt wollen wir mal nicht ironisch werden hier, ne?
Nein, ich meine es völlig unironisch.
Also, findest du die wirklich gut? Ich finde das Design wirklich klobig. Also ich kann dem leider nichts abgewinnen.
Ich muss es, weißt du, wenn ich halt sehe, was Roland macht mit Digitaltechnik und dann quasi so im Geiste ihrer Produkte, oder da muss ich halt sagen, dann ist das für mich auf dem Bild schon deutlich sleeker. Oder das macht auch für mich Sinn, oder? Klar ist das so eine. Ich denke, es ist sicher, es
also ich
ist sicher
jetzt nicht kompakt. Die kleinen Roland, ich finde jetzt die kleinen Roland Boutique und auch ganz ehrlich, die kleinen Aira Compact, hier T8, S1 und so, finde ich jetzt gar nicht so schlecht designt.
Ja, aber das ist ja Bonsai. Also das ist das ist nicht die gleiche, gleiche
Ansatz. Naja, und der, wie heißt der große hier, die Workstation, Juno X, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Also es sieht nicht hässlich aus.
Hässlicher nicht, aber ich fand ihn live ehrlich gesagt nicht. Er hat mich optisch nicht angemacht. Und der Jupiter X schon gar nicht halt. Und das hier, also jetzt, ich habe jetzt nochmal den Neptune vor mir und auch den JT16. Das ist, weißt du, das ist sowieso dieser Retro-Stil für mich ein bisschen besser gemacht. Also ich würde mir den wahrscheinlich auch nicht in die Bude stellen, weil ich da keinen Platz dafür habe. Aber ich finde jetzt, wenn der das so als Retro-Rock Indie-Kombo, das mein einziger Synthesizer wäre, dann fände ich den auf eine Art verlockender als so einen dicken, klobigen Roland.
Hm.
Aber das könnte jetzt auch nur an mir liegen,
oder? Muss man mal gucken, ob der dann auch so schwer ist, ne?
Oh ja.
Der war da noch ein ziemliches Schlachtschiff.
Ich finde halt auf der Behringer-Ebene fand ich es immer schon gut, weil die klonen jetzt halt diese Roland-Monster in Dinge, die sich nicht mehr verstimmen, wenn du einmal hustest, oder?
Ja,
definitiv. Oder jetzt hier der OBX, der im Gegensatz zu mir, zum Jupiter für mich, den finde ich auch, also den Kollegen hier, mal kurz Link im Slack, den finde ich jetzt auch nicht hübsch, oder? Aber wenn du halt, also ich erinnere mich dran, was Bernie gesagt hat, OBX möglichst nicht anfassen, oder? Sonst verstimmt der Kollege sich.
Das war nicht nur anfassen, du durftest im Studio nicht furzen. Der Temperaturanstieg hat das Ding schon verstimmt. Also,
war das nicht der Memory Book?
Ja, die hatte das auch gehabt.
Ja, der hatte das auch gehabt, ja.
Es gab wirklich so Geräte, die das hingekriegt haben, wenn da so ein Grad in Temperaturveränderung im Studio war, dass die sich total ekelhaft verstimmt haben. Ich kannte jemanden, der ist erstmal ins Studio gegangen, hat dann alle Geräte angemacht, ist dann wieder rausgegangen, hat dann Kaffee gekocht, hat gefrühstückt und eine Stunde später ist er runtergegangen, dann waren alle Geräte warm und so weiter und dann waren die so halbwegs alle tight.
Ja, und ich glaube halt, das ist für mich der Reiz der Behringer Re-Releases, dass die Dinger jetzt halt vielleicht in 3 Minuten warm sind oder dass du sie tatsächlich wieder auf eine Indie-Bühne schleifen oder in irgendeinem Wasser, ein Nerd-Treffen oder so mitnehmen kannst und dass sie dann halt auch tatsächlich klingen. Oder wenn Roland dir das nur digital anbietet, ist das super für den Bühnenmusiker, der das digital braucht. Aber ich glaube, so diese Mischung aus Nerd-Geist und Reliability, ich kenne das nur das englische Wort, ich würde sagen Zuverlässigkeit.
Du hattest beim letzten Mal, hattest du über den UBXA gesagt, dass das nur dass der Halbzug abgefahren wäre. Das würde niemanden mehr interessieren. Stehst du noch dazu? Weil jetzt Behringer UBX ist halt grau, nicht blau.
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche. Nee, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Themen, über die wir da reden. Also die Frage ist so ein bisschen, Behringer, beim UBXH ging es halt darum, dass Behringer den Hype geschürt hat und geschürt hat und geschürt hat und dann 4 Jahre später geliefert. Oder das widerspricht ja nicht meinem grundsätzlichen Gedanken, dass diese Dinger tatsächlich sehr cool sind, für wenn man sie auch willig will. Ich glaube halt, und das gilt aber auch für den JT16, ich finde den ja unabhängig davon, finde ich den cool, aber ich glaube auch, dass dieser Aspekt von ich habe jetzt Corona-Lockdown-Geld übrig, ich stell mir jetzt einmal die Hütte voll mit irgendwelchen Analog-Revival-Geschichten. Das werden auch die neuen Behringer nicht können. Also ich finde immer noch cool, dass sie es machen. Ich frage mich ein bisschen, ob der Markt davon noch, ob der Markt da noch spielen kann. Weißt du?
Also pass auf, das Ding, das kostet jetzt 1200 Euro, so roundabout. Ja. Mhm. Du kaufst damit ein Gerät, was halt technologisch auf den neuesten Stand ist und du ärgerst dich nicht rum mit den ständig absterbenden Spezialchips, die da drin sind, die aufgrund von einem Fertigungsfehler nämlich alle in ein paar Jahren sowieso sterben werden.
Ja, ja, ja.
Also das ist ein guter Deal. Ob man jetzt unbedingt diese alten Klassiker 1:1 so nachbauen muss oder nicht sinnvoll erweitert, das weiß ich nicht. Man könnte die Dinger ja auch sinnvoll erweitern.
Ja, aber ich frage mich immer, wer soll
so die Zielgruppe sein. So wie Sequential sein, das gemacht hat. Ja, also so wie Sequential das gemacht hat mit den Prophet 6, dem Obe 6, den...
Ja, da frage ich mich auch, wer die Zielgruppe ist. Wer kauft sowas? Ja, ich weiß. Hans Zimmer.
Zum Beispiel.
Hans Zimmer und Behringer? Ich weiß es ja nicht.
Hans Zimmer
kauft. Nee, aber
nein, der kauft keine Behringer, aber der kauft den Sequential-Nachbau, den Oberheim OBX. Wie heißt der? OB8X.
X8 oder so.
Den hat er bestimmt.
Ich gehe davon aus, zumindest das Rack.
Also ja, alles. Überleg doch mal jetzt hier, die haben doch den, wie heißt das Ding dann da jetzt? Das haben wir letztes Mal schon angesprochen gehabt. Die haben den Wavetable-Synthesizer da rausgebracht, nicht Vector-Synthesizer, und haben das gleiche, die abgespeckte Version, aber dann wieder sinnvoll erweitert, in einen Modul reingepackt für die Modular-Synthesizer.
Mhm.
Vectron heißt das Ding dann, glaube ich, ne? Oder so?
Mhm, irgendwie so, genau.
Mhm. Ja, das ist doch sinnvoll. Die haben einmal diese Sache entwickelt und dann machen sie ein paar Adaptionen für andere Richtungen.
Ich glaube halt jetzt, wo Behringer mit diesen 49ern und 61ern rauskommt, ist jetzt eine steile These, weißt du? Also ich bin in der Materie drin, aber zu wenig, um zu sagen, ob das, was ich jetzt sage, tatsächlich so eintreffen wird. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt, wo diese, es kommt gerade wieder eine Schwemme raus an Synthesizern, die man auch tatsächlich spielen will. Und es kommt jetzt auch so ein bisschen die Zeit, wo die Leute halt so wieder so ein bisschen weg aus dem Studio gehen. Also ich denke, Behringer hat sehr auf den Lockdown zugeschossen mit den Modulen, wo du halt einfach das MIDI-Keyboard hattest und daneben halt einfach so ein Rack voller, keine Ahnung, Pro 1, K2, Neutron Model D, oder? Mhm. Und jetzt kommen die dicken Synthesizer. Und ich denke, jetzt ist halt so der Moment, wo sich willig wieder so wie in den 80ern halt die Studenten aus irgendwelchen Trabantenstädten so einen billigen Behringer oder halt auch einen Roland Geier oder auch einen günstigen
Microcork.
Ja, genau, Microcork, warum nicht? Oder jetzt so eine wir kommen nachher noch dazu, Akai NPC Key 37, oder? Also, diejenigen, die nicht fein damit sind, einen Beatstep oder einen Keystep oder eine einfach sonst ein Master Keyboard plus MacBook plus was auch immer. Ich habe das immer wieder festgestellt bei den, ich war neulich hier beim letzten Jugendkulturfestival letzten Sommer, weißt du? Da gab's die Cracks, die halt wirklich mit einem Rack angedampft sind, da drauf war der Mac oder die haben quasi einmal Play gedrückt auf ihrem Foot-Switch und dann ist das Ableton-Projekt losgelaufen. Also diese Menschen gibt es, oder die also parallel hier noch irgendwie so eine Ableton-Wizard-Scheiße abfahren können, wenn sie gleichzeitig noch Zeit haben, irgendwie, keine Ahnung, sich durch die Botanik zu bumsen und noch eine Depression zu entwickeln und das dann auch noch zu Songs zu verarbeiten. Also die gibt's halt auch, aber du hast nebenbei hattest du immer noch Bands, wo einfach, da ist einfach ein North Stage gestanden oder aber ein Roland Phantom 06 oder ein FH6 oder ein Mod DX oder so, weißt du? Also diese Pseudo-Workstations, und ich habe ein Hydra Synth Explorer gesehen, ich habe Minilogs gesehen, ganz viele Minilogs, ich habe Microcorks gesehen, und ich glaube, so dieser Aspekt von, wir nehmen einfach einen dicken Synthesizer, stellen ihn auf zwei Clubmatic-Kisten Berge oder so, bisschen aufeinander. Das ist ja nicht tot, der Gedanke. Der Gedanke ist nicht tot. Also gerade Tame Impala hat meiner Meinung nach da eine ganze Generation an den Punkt hin beeinflusst, dass so dieser, weißt du, dass so dieser Backward, also dieser Retro-Synth-Fetisch auch so ein bisschen weggegangen ist vom Modul oder vom Studioaufbau, sondern wirklich so ein bisschen aufs Live. Geschäft, was natürlich totaler Witz ist, weil Tame Impala live nutzt MIDI-Keyboards oder und Minimoog. Aber also verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ich glaube, Behringer kommt da in eine Nische rein, wo du tatsächlich das vierte Jahrzehnt 80s Revival mit tatsächlich also haptischen Geräten spielen könntest.
Mit anderen Worten, das, was Behringer gerade da sozusagen macht mit ihrer Produktlinie, ist vielleicht doch gar nicht so doof, die alle gedacht haben, und da steckt doch ein bisschen mehr dahinter als nur zu kopieren.
Ja, klar. Also alleine schon von der Reliability, oder? Also wir machen uns ja lustig darüber, über die neuen Synthesizer-Entwicklungen, wie untauglich die sind. Und ich glaube, Behringer hat da etwas verstanden, nämlich dass die Leute.
Trophies.
Ja, dass die Leute da ein Vibe auch kaufen wollen, weißt du? Sequential macht's richtig, aber Sequential macht's halt für 4K, oder? Und ja, Behringer macht's halt bezahlbar für das Kind zur Konfirmation.
Ja, 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 ja.
Und das iPad antüten kannst du ja immer noch.
Ja, genau. Kommen wir mal zu einem anderen Segment. Mhm. Die Leute gehen ja wieder raus. Es wird wieder Party gemacht. Was ich gar nicht mitbekommen habe, die altbekannte Pioneer DJ Marke, beziehungsweise nicht die Marke, das ist ja eine Firma, die hießen, ab 2020 haben sie sich umbenannt in Alpha Theta Corporation.
Ist total an mir vorbeigegangen.
Das ist auch total an mir vorbeigegangen. Vor allem, ich habe ein Pioneer DJ Gerät, nämlich den Torise AS1, der quasi eine Stimme, eine komplette Synthesestimme aus dem Prophet 6 ist von Sequential. Klingt auch entsprechend gut. Ich mag den total gerne. Die Bedienung ist scheiße, aber er klingt einfach saugeil und ich habe halt immer wieder Spaß mit dem kleinen Gerät. Ist auch mega, ich klinge schon wie Dieter Bohlen, oder?
Mhm.
Mega. Ey Leute, der ist voll mega. Also der AS1 ist voll mega, weil er total stabil gebaut ist und also auch für so einen DJ-Alltag auch wirklich haltbar gemacht wurde. Ne? Also da wackelt nichts an dem, die Regler sind fest verbaut. Das Gehäuse ist aus Hartplastik, aber halt entsprechend dick und ist roadtauglich und er klingt halt auch sehr gut. Die haben jetzt tatsächlich ihr erstes Produkt rausgebracht unter dem neuen Namen, nicht mehr mit Pioneer DJ, sondern sie bringen jetzt halt ihre, was ist denn das? Ihre DJ-Systeme unter dem neuen Namen Alpha Theta raus.
Ach, Pioneer ist gehopst?
Ja.
Tja.
Genau.
Das ist irgendwie schade, ne?
Ja.
Gibt's da noch...
Hab ich den Link gepostet? Den Link habe ich gepostet. Alpha Theta Omnis Duo DJ System und einen Wave 8 Batterie Lautsprecher, um halt unterwegs irgendwie Party...
Das hörte sich schon gerade fast melodisch an, wie du es gesagt hast, wie so ein Rap. Alpha Theta.
Liebe Leute, wenn ihr diese Aufnahme hört, es steht euch frei, daraus einen Rap zu machen. Einsendung bitte an die bekannte Lautfunk-E-Mail-Adresse. Mhm. Wir spielen es dann gerne in der Sendung, in der nächsten. Aber sonst noch was an News? Hast du noch was von deinen 20 Tabs offen?
Ja, ich habe da noch ein bisschen was.
Er druckt uns eine Liste aus, pass auf.
zunächst das für mich beste und deprimierendste Info gleichzeitig. Das Montage-Plugin ist draußen. Und nein, es gibt's nicht einzeln.
Nein, noch nicht.
Noch aber nicht, im Sommer.
Ich bin mir sicher, dass das auf dem besonderen...
Nicht im Sommer.
Ja, aber das ist auf den besonderen Quellen... dass man es dort garantiert in der nächsten Zeit bekommen wird.
Also hatten Sie das nicht angekündigt, als Sie den Montage vorgestellt hatten, dass das im Sommer hatten Sie nicht, ne?
Ist jetzt Sie haben sich ausgeschlossen. Also von daher, ich gehe mal davon aus, dass es passieren kann, aber ich glaube, dann wird es halt irgendwie, keine Ahnung, 1.500 oder so kosten.
Ja, das wollen wir momentan, mal nicht hoffen, ne? Das wäre dann extrem orbitant, aber ich, also.
Ja, aber momentan brauchst du halt den Montage als Dongle, der kostet ja auch irgendwie 4K oder so.
Nee, das nee, ist
den
es
brauchst,
ja.
Den brauchst du nur einmal zum nicht. Download. Den musst du besitzen, danach genau. Kannst du den dann das Ding downloaden und dann kannst du das auf so viele Studio-Rechner installieren, wie du willst.
Richtig, und ja, das Ding läuft Montage komplett. Montage
weiterverkaufen und die nächsten sind wütend, ja.
Das Ding läuft komplett ohne Hardware nachher. Du brauchst den nicht mehr als Dongle, sondern einmal nur installieren, einmal mit dem Montage verbinden und dann läuft das Ding komplett ohne. Mhm. Und das ist geil. Das ist das, was ich gesagt habe.
Ja, also die Idee ist super. Wir haben ja in Folge 62 Newsflash Oktober haben wir recht lange drüber geredet. Deswegen müssen wir hier gar nicht allzu groß drüber reden. Ansonsten, Stichwort tote Firmen, Modal ist aus irgendeinem Grund immer noch da und hat den Carbon 8 mal wieder ausgestellt. Ich bin immer noch so ein bisschen unsicher, ob das Ding tatsächlich erscheinen wird, aber zumindest scheinen sie es ja noch veröffentlichen zu wollen. Also wie der Stand bei dieser Firma ist, weiß kaum jemand. Die Webseite wurde zuletzt vor 8 Monaten aktualisiert oder so. Da ist er jetzt zumindest, ich gehe gleich nochmal nachschauen, um keine Scheiße zu erzählen. Lad mal, du Stück schlecht gecodetes irgendwas. Meine Internetverbindung ist gut.
Wir haben auch keine Dropouts.
Argon und Cobalt, better together. Nee, das ist immer noch die gleiche Webseite wie vorher. Also das ist...
Also kein Carbonate.
Ich sehe ihn hier noch nirgendwo. Also ich bin jetzt mal gespannt, wann das Ding kommt, wie das Ding kommt, ob das auch wieder in 3 Versionen kommt. Und dann halt die Frage, wird's für 1K UVP, wird's da die Firma retten können? Ich weiß es nicht. Also bei Modal finde ich es halt super schade, weil die haben sich in keiner Iteration wirklich beweisen können. Die Nola-Serie war sauteuer, hat kaum jemanden interessiert, weil halt Digital-Synthesizer für 5K ist halt eine Ansage und der analoge war so dermaßen fragil, dass ihn auch keiner wollte. Dann kommen die kompakten Modal.
Es gibt Argon. So gewisse Gerüchte, was die Firma angeht. Ne? Da soll's also Missmanagement soll's gegeben haben.
Ja, das kommt noch dazu, stimmt.
Geschäftlichen Fehlentscheidungen und also ich will das jetzt nicht weiter alles aus reintreten, was da so in der Gerüchteküche rumläuft, aber es, ja, ist schon, ich würde mal sagen, selbst verschuldet.
Ja, also zumindest nicht.
Was schade ist eigentlich, ne? Weil Carbonate komplett, klingt schon interessant als Face Distortion Synthesizer.
Ja.
Was hast du denn noch?
Ich gehe ganz kurz mal durch, weil wir sind ein paar Sachen haben wir schon besprochen. Es gibt von Roland mit dem Bridgecast X einen neuen, das ist so ein Kuchen, von dem sich, glaube ich, ganz viele im Moment ein Stück abhauen wollen, diese Streaming-Mixer, weißt du, wo du quasi die Videokarte ranhängen kannst und dann halt alles über ein Gerät.
Genau.
Das
ist auch sowas.
Das ist so ein Ding, was du von, wie du sagst, dass ganz viele mitpartizipieren wollen. Ausrüstung für unsere Medienschaffenden, für die Live-Performer, dafür halt.
Performer.
Klamotten rein, also Video, verschiedene Quellen, alles schön mixen, ein paar Soundquellen hin und her schleifen, vom Rechner in den Rechner und zurück.
Wobei der von Roland sieht verdammt sehr dem Rodecaster Duo ähnlich, muss ich sagen. Also das könnten ja Zwillinge sein.
Dem Streamer oder auch dem Streamer X von Rode. Hier, also ich habe das Ding bei Thomann, gibt's den hier für 470 Schweizer Franken. Den X, den Originalen, gibt's für 138 dann jetzt. Ich weiß nicht, ob das ob der schon x-fach im Preis gefallen ist. Was hat das Konkurrenzprodukt? Streamer X von Rode. Ach, es gibt einen neuen kleinen.
Den Rodecaster Duo. Den meinte ich.
Ja.
Den hatte ich sogar hier, mal zum Testen.
Ja, du hast Feedbacks gemacht damit. Schöne Feedbacks. Mhm,
das war cool, ne?
Hab's geliebt.
Ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht, nur das mit dem Audio-Routing, das hat irgendwie so gar nicht geklappt, wie ich wollte. Deswegen habe ich das Teil eingepackt und wieder zurückgeschickt.
Das ist ja auch, womit ja manche Leute, mit denen wir halt unsere Aufnahmen hin und wieder machen, ja auch ihr Problem haben.
Ganz genau, ja. Da funktioniert dann die Audiotechnik nicht so, wie man es will. Aber jetzt habe ich ja dafür das gute 16 Rig.
Atuya 16 Rig.
Was allerbestens funktioniert. Ich bin so happy mit dem Teil. Habe ich schon erzählt, dass ich damit happy bin? Ich bin so happy. Nee,
das hast du noch gar nicht.
Alter, ich bin so happy.
Also ich muss auch sagen, mit meinem Minifuse 4 bin ich auch. Also mit dem 1er für live und dem 4er für zu Hause. Ich bin glücklich. Also das Geilste finde ich halt, und das ist so etwas, was Arturia für mich genau richtig macht. Du hast dieses leuchtende Arturia-Logo und wenn du da drauf drückst, geht auf dem Rechner das Minifuse Control Center auf.
Ja, also, geil. Das ist auch beim 16 Rig so. Ja, das ist geil.
Und das ist halt eine Funktion, wo ich sage, Motu, ihr habt die deutlich besseren Kopfhörer-Preamps, ihr habt die besseren Ausgangswandler, ihr habt fast so eigentlich gleich gute Eingangswandler. Ich hätte das Motto M4 sehr gerne behalten. Aber Arturia macht's halt richtig, oder? Dieser Mixer direkt im Zugriff, du hast Medien funktioniert, es hat Standalone, es funktioniert Standalone am Dock ohne Strom, es hat zusätzlich noch einen Stromanschluss. Die Ausstattung, die macht das einfach richtig. Die reden mit Leuten. Bei Motto habe ich den Eindruck, die reden überhaupt nicht. Die machen einfach.
Genau. Ja. Ja. Genug
der
Werbung für die Firma. Wir sind ja ohnehin auch von Heckler & Koch gesponsert.
Genau, Heckler & Koch.
Ja.
Aber das soll uns nicht davon abhalten. Hast du noch News? Weil sonst könnte ich noch eine...
Ich habe noch zwei kleine hätte ich noch. Wenn wir schon von den Interfaces reden, Steinberg hat mit den X-Interfaces irgendwelche kleinen...
hässliche Dinger, hässlich.
Hässlich und für mich auch, also ich...
Hast du einen Link? Gib mal einen Link im Slack.
Hier.
Guck, Steinberg hässlich Interface.
Jetzt habe ich hier einen Link und kann da selber mal reingucken. Okay, die sehen nicht hübsch aus, funktional.
Es gibt sie ja mit Podcast-Pack, es gibt sie mit Recording-Pack, es gibt sie...
Wisst ihr, woran mich das erinnert? An so 70er-Jahre Labornetz-Teil-Design.
Der Text hier auf der News-Seite ist geil. Darf ich mal vorlesen?
Ja, bitte.
Steinberg XO ist eine neue Reihe von Audio-Interfaces, mit denen Steinberg unsere Herzen erobern will.
Ach, Basuten nutzen doch auch noch KI, oder?
Schöne Grüße an die Kollegen von Gear News. Ihr seid voll der Knaller. Das war, ja. Ich glaube, die haben sich wahrscheinlich beim Schreiben auch gedacht, so, boah, ist das hässlich. Komm, dann machen wir was Ironisches.
Ja,
schönen Gruß
an Dirk von Gear News.
Fand ich gut.
Ja, 15-jährige Fanfiction-Autoren würden euch zustimmen. Wie gesagt, ansonsten habe ich hier noch die News, dass SSL jetzt irgendeinen Third-Party-Plugin Code, also SDK gebaut hat für ihre Controller. Solid-State Logic. Mehr ist mir da nicht über den Weg gelaufen. Ich hätte noch 4 richtig dicke News. Ich muss nicht mal anfangen. Ich scroll ganz kurz noch via Synth-Anatomy und finde da tatsächlich etwas, was das macht mich auf eine Art glücklich, weil Zoom, die kennt man ja vor allem für ihre Field Recorder. Ich bin selbst ein begeisterter H1-Nutzer und Q4-Nutzer, also der Camcorder. Hab den jahrelang benutzt, glaube ich, also bis zu den GoPros eigentlich. Den habe ich, glaube ich, sogar immer noch da. Ich weiß nicht mehr, ob er funktioniert. Ich müsste mal laden. Und die haben halt jetzt ihre bekannten Modelle, also die haben quasi ihre klassischen H-Serien haben sie quasi neu aufgelegt. Also
genau, H1,
H4, H6,
genau, je größer die Nummer, desto größer die Features. Und?
Ja, 32
sieht Bit. Jetzt aus wie direkt aus Star Trek, wie so ein Tricorder.
Ja, vor allem die großen Dinger.
Ja,
das also, stimmt. Ich fand, bei Zoom fand ich ja immer den Star Trek, fand ich ja den H8 oder wie hieß das Ding?
Ja, genau, das stimmt, der mit dem um die Schulter tragen.
Ja, also der, wo man quasi der halt so modular war mit den sechseckigen Modulen.
Was man zu den Zoom-Recordern sagen muss, die Zoom, als Zoom damit rauskam, das war das erste Mal, dass man so einen Field-Recorder zu einem wirklich fairen Preis, 130 Euro quasi, kaufen konnte. Und die waren wirklich gut. Also die Teile sind wirklich super, klingen gut.
Im Gegensatz zu den DAC-Playern am transportabel und praktikabel. Ja,
genau, richtig. Mhm. Also ich habe hier auch mittlerweile, glaube ich, den dritten Field Recorder irgendwie rumliegen im Schrank. Mhm. Ab und zu nehme ich die mal mit in Urlaub, nehme irgendwie Meeresrauschen oder sowas damit auf oder Vogelgezwitscher.
Ich müsste halt mal gucken. Also mein geliehener H1 ist schon länger zurück. H6 habe ich mir eigentlich auch immer nur geliehen. Ich hätte eigentlich gern mal einen H5, aber ja. Das ist halt, weißt du, das ist so ein Ding, wo man ein bisschen Angst hat, dass man es nie wieder braucht, oder?
Und ja, was man also auch noch sagen muss, die Dinger sind ja auch noch ein gutes Interface.
Richtig.
Mit vernünftigen Vorverstärkern und bla bla bla.
Genau, ja.
Q8 gibt es inzwischen als Handycam, sogar als 4K-Variante.
Wow.
Interessant. Ach, cool. Mit einem riesen Mikro obendrauf. Da war meiner noch im Vergleich geradezu schnuckelig, niedlich. Cool fand ich beim Q4 halt, dass man das Display abnehmen konnte und dann hatte man quasi so seine Action-Cam. Aber das ist auch wieder ein paar Jährchen alt. Ansonsten habe ich hier noch, bevor wir zu den ganz großen Dickschiffen kommen, kurz die News gesehen, dass es von Tenten Music für die Nanoboxen jetzt Battery Cases gibt. Also
süß.
Quasi, ja.
Muss man die jetzt einzeln kaufen oder kann man da mehrere Geräte mit versorgen?
Also ich glaube, man kann die Geräte austauschen, aber ich glaube, das ist so wie die Apple MagSafe Battery Cases. Oder wo du quasi das Handy ins Case, das ein eigener Akku war, gesteckt hast. Kumpel läuft immer noch damit rum. Ja.
So,
zweieinhalb Stunden im vollem, was für ein Bullshit.
Das waren jetzt zwei von vier dicken News. Was sind die letzten zwei?
Ich habe einen neuen Synthesizer hier noch gesehen. Ich weiß nicht, ob diese Meldung...
den Redshift?
Richtig, den Redshift. Was ist das? Also ein Synthesizer, hat bei mir gesagt. Ich blick da überhaupt noch nichts. Habt ihr den gesehen oder seht ihr hier zum ersten Mal?
Also, wo war die News? War das bei Synthonomy?
Im Slack war die News. Im Slack.
Nee, der ist auch an mir vorbeigegangen.
Ich habe die News gelesen. Ich fand das eigentlich ein ganz witziges Design. Das Besondere ist halt, dass das anscheinend ein Eurorack-Modularhersteller ist, der jetzt halt einen Kompakt-Synthesizer gebaut hat aus seinen fertigen Modulen. Basiert auf sogenannten Swarm-Oscillator, also ein Schwarm-Oszillator. Hat insgesamt 6 Stimmen. Basiert auf dem Eurorack-Modul von Redshift 6 Demon Core und der Filter basiert auf ihrem Modul Neutron Flux Filter. So, jetzt sagst ihr, was ist das? Also der Demon Core, jetzt muss ich erstmal den Text hier lesen in der News. Die Oszillatoren sind anscheinend digital erzeugt, können einen Bereich von 6 Oktaven abdecken und mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das lässt sich hier nicht ganz erkennen. 6 dieser Schwarmoszillatoren mit 2 Oszillatoren pro Stimme kann man Supersaw-artige Sounds erzeugen oder phasensynchronisierte Flanger-Klänge und sogar Transistor-Orgel-Sounds.
Was ich in der Größe beeindruckend finde, ist, neben dem Member-Out hat das Ding nämlich noch AUX-1 und AUX-2-Out in Stereo. Und ein MIDI-Ein und MIDI-In und True.
Genau. Das ist ein ganz geckiges, hexagonales Design.
Mit einer 1-Oktaven-Tastatur.
Mit einer kleinen 1-Oktaven-Tastatur. Tatsächlich. Das fällt mir jetzt erst auf. Aber die hat Doppelfunktion, ne?
Natürlich. Die
kann auch andere Sachen machen. Ja. Und ein OLED. Ein wunderbares, scharfes OLED. Um Parameter darzustellen. Hüllkurven und so weiter. Sieht gefällig aus.
Also ich komme noch nicht auf diese Tastenform klar, aber es ist auf jeden Fall was Eigenes.
Ja, das ist mal was
Hallo, anderes. Hallo, das ist Hive.
Echt?
Ja, aber platt gedrückt. So in die Länge, so wie Knete, so auseinandergehen, in der Mitte draufgeschlagen und so.
Spaghettifiziert.
Okay, so, jetzt so
wie dieses wie dieses TikTok, wo quasi einfach Spaghetti in den Mixer und dann daraus neue Nudeln machen.
Und das war es jetzt bei dir an News? Oder hast,
nein, hattest du noch was? Tatsächlich hätte ich hier sogar noch 4, ich jetzt durch die Tabs gucke.
Okay.
Gehen wir mal ganz kurz durch nach dem Motto nichts Stick. Es gibt einen neuen von M-Bot-Me. Die haben ja letzten Herbst zum Black Friday ihren Eerie Touch rausgeschlagen. Ein wirklich wunderbarer Multitouch-Controller. Den habe ich auch hier. Bin gerade mit meinem Kardiologen zusammen am rausfinden, ob der tatsächlich einfach kaputt ist oder ich zu empfindlich auf dieses kapazitive Ding. Aber die haben auf jeden Fall eine neue Version gebaut. Wieder Kickstarter. Wieder Dings, also diese Firma scheint mir den Weg sämtlicher französischer Boutique-Buden zu gehen, dass sie nämlich immer dann, wenn ein Gerät so halbwegs ausgereift ist, direkt eine neue Version bauen. Ich finde auch dieses Control-Panel da oben überhaupt nicht sinnvoll, weil wenn du das mit Joystick bearbeitest, wir sowas zwangsläufig da drauf dreschen. Aber vielleicht, wir werden es ja sehen, vielleicht ist da der Kickstarter interessant. Was sie da vorhaben.
Genau, hast du gesehen, wer den Bericht geschrieben hat?
Mick, oder?
Mhm.
Hm, hübsche Fingernägel. Aber ich glaube, das ist ein Pressefoto.
Das ist ein Pressefoto.
Ja. Ja. Also, eben das ist noch so eine kleine News. Dann hätten wir hier ein richtiges Dickschiff und das war etwas, das mich jetzt kommen wir nochmal in die Richtung der Leute, die spielen können. Das war für mich die Überraschung der Nameshow. Hier ist ein Link.
Was? Mhm. Die haben schon wieder was gebaut?
Ja. Es gibt einen neuen Kurzweil Synthesizer in einer aktualisierten Version, den K2061. Mhm. Jo.
Quadratisch. Ich wollte immer K5000 gut haben.
Ja.
Ich finde es eine K5000 war Kawaii. Oder Akai. Das war nicht, also Kurzweil hatte immer nur den 2000, 2005, 2006, 2007.
Stimmt, 2006.
Ich blick ehrlich gesagt nicht ganz, was das hier soll, weil das riecht ein bisschen für mich nach Leichenfläderei, weil früher war es ja immer so, die hatten den normalen, der quasi einfach K2000. Und dann genau. Gab es den K2X, das war dann das Hammermechanik-Modell. Also wir reden
hier über eine Workstation von Kurzweil. Ja. Kurzweil.
Warte mal kurz. Was war denn mit dem K2000?
Hat mal kurz.
Nee, der 2000er. Der 2000er war ja der reguläre, oder? Mit 61. Gab es da schon einen X oder gab es den erst später? K2VX mit dem Zusatz-ROM. Nee, der hatte noch keinen X. Den gab es nur als 61er. Es gab die X gab es dann später, oder beim 2.5er. Oder bringe ich gerade alles durcheinander? Moment. K2.5. Die Produktpolitik von Kurzweil ist eine mittelschwere Katastrophe, ehrlich gesagt. Also die ist in sich nicht schlüssig. K250 war ja noch was komplett anderes. K2000 war das eine, dann war der 2500. Der 500er war dann aber schon ein 76er. Und der X war dann der große. Und dann gab es die weiteren Boliden, die 600er Serie, das waren die lila waren die. Also so ein richtig schniekes Violett. Machen wir mal kurz, ich klicke mich da gerade kurz durch einen Bonedo-Artikel. Das waren dann die größeren, also die K2-6. Und dann gab es halt noch den K2-6-61, das dann der 61er war. Und dann gab es viele, viele Jahre später, also zuerst ist die Firma fast pleite gegangen, dann haben sie sich mit dem PC3 irgendwie gerettet, indem sie da die K-Gene reingeschoben haben, weil die PC-Serie war ja vorher immer nur so der bessere Master-Controller. Dann eben, wie gesagt, dann gab es noch den K2661, quasi um den Boliden. Wann kam der? 2.7 oder so? Also irgendwas mit, also der PC3 war da irgendwie schon parallel dabei beschäftigt, die Firma zu retten. Dann gab es irgendwie den Forte, den Artis, anyway. Was ich sagen möchte in diesem komplexen, ich lese parallel hier auf der Discontinued-Seite und auf Bonedo einen Artikel, ist Amazoner. Könnte man dann merken, dass die Website funktioniert, weil Bonedo ist nur am Spacken hier. Also wie gesagt, ich werfe den Artikel in das Slack. Was ich sagen will ist, der Name macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil du hast den K27, der ist hier offenbar bis auf ganz wenige Features eigentlich drin und trotzdem versuchen sie sich quasi an einer Namenslogik in einer normalen 2000er-Reihe mit einem 61er und einem 88er, den 76er scheint es mir gerade nicht zu geben, sind alles noch Prototypen. Wahrscheinlich überhaupt noch nicht fertig. Aber ich finde es interessant, dass da jemand versucht aufzuholen, weil zumindest bei Korg ist nämlich in puncto Workstation noch gar nichts, so noch gar nicht so wirklich, das Workstation-Game ist interessant, weil was Kurzweil hier bringt, das einfach so als Gedanken. Langer Monolog, kurzer Sinn. Habt ihr noch was dazu zu sagen oder wollen wir weiter?
Ja, Sascha, möchtest du was dazu sagen?
Nee.
Nicht wirklich, ne?
Nee.
Also ich könnte dazu sagen, dass der Raymond Kurzweil, der Filmgründer, sehr interessante Persönlichkeit ist. Zu deiner Ausführung über die Geschichte der Kurzweil Music Systems könnte man dazu sagen, das Unternehmen wurde 1982 gegründet von Raymond Kurzweil und Kurzweil hat das dann 1990 verkauft und er hat das Unternehmen zusammen gegründet mit, hört, hört, Stevie Wonder. Steht zumindest auf Wikipedia, ich weiß nicht, ob es stimmt. Müsste man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer graben, aber das, wenn das stimmt, ist es halt ein interessantes Detail.
Ja, wenn es Wikipedia sagt, ist das schon richtig.
Natürlich, Wikipedia irrt sich auch nie. Ne? Interessant ist halt dieser Raymond Kurzweil, der ist nämlich, man nennt ihn als einer der Köpfe des Transhumanismus. Da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein, das würde sonst diese Sendung hier sprengen. Er ist aber jetzt Leiter der technischen Entwicklung, Director of Engineering bei Google.
Ah.
Gilt als Pionier der optischen Texterkennung, Sprachsynthese und im Bereich elektronischer Musikinstrumente, insbesondere der Keyboards. Als bekannter Sachbuchautor schrieb er unter anderem über Gesundheit, künstliche Intelligenz, Transhumanismus, technologische Singularität und Zukunftsforschung. Ja, interessanter Typ. Sollte man sich mal anschauen.
Ja.
Mal das hier nebenbei. Als hier genau. So mal über und den Tellerrand geguckt.
Der Synthesizer, da werden wir einfach mal schauen, was der so
genau. Drauf hat. Kurzweil Music Systems ist jetzt quasi von einer koreanischen Firma übernommen worden, 1990. Ist die, glaube ich, noch in deren Besitz, glaube ich. Und ja, spannend, ne, was die Firma so macht. Die Geräte klingen sehr gut.
Ich hatte auch mal Wetten, also 3 Jahre lang, einen PC376. Der war modifiziert von Microbock. Der hat da eine normale Synthi-Tastatur eingebaut. Die haben sonst da eher so eine halbgewichtete. Ja, also bei Kurzweil, die sind ja immer noch am Broadway richtig beliebt eigentlich. Also Kurzweil ist so, die haben einen anderen Klangcharakter als die anderen Workstations. Es war immer so ein bisschen nischig und nischig bis sauteuer halt, weil die so, die waren damals samplemäßig, waren die absolut großartig. Also dieses West Synthesesystem, das ist eigentlich so eine Art kleiner Modular. Es ist so ein Sample-Modularsystem. Also die Dinger sind total tief, auch selbst mit ihren absoluten Witz-Displays. Ich finde es schön, dass es die Firma noch gibt. Ich finde es schön, dass sie auch tatsächlich offenbar ein bisschen weiterentwickeln. Auch, dass es mal einen 61er gibt. Der letzte war, glaube ich, der PC3A und das war schon nur eine neue Flagge vom PC361. Also ja, müsste man mal kurz gucken. Ich mag auch, wie die Drawbars schon quasi, also die Fader schon die Drawbar-Farben haben. Die KP3 war ja tatsächlich gut. Ich bin persönlich gerade weniger in der Laune, eine Workstation zu besitzen, aber ja, why not?
Man könnte sagen, diese Geräte sind sehr, Achtung, Karlauer, kurzweilig. Okay, das war die Karlauer des Tages. Mich haben die Geräte, die Instrumente nie gereizt, muss ich gestehen.
Ja, aber du bist ja auch kein Bühnenperformer, oder?
Bitte? Ich bin auch kein Performer. Genau, ich habe 2 linke Hände, ne? Kann nur mit der rechten spielen.
Genau, also du kannst ja, aber einhändig
hast du noch.
Bisschen was, ja, einen habe ich tatsächlich noch und das ist jetzt eigentlich der große. Das ist die große Leak-Runde der letzten paar Tage gewesen. MPC Key 37. Da müssen wir noch drüber reden, weil ich finde im Aspekt der Live-Musik, also ich kenne jemanden, genau eine Person mit einem MPC-Keyboard, nämlich Microbug. Der Rest hat sich über diesen Versuch, eine große Tastatur an eine MPC Live zu flanschen, eher ein bisschen beärmelt.
Also es gab ein langes Testvideo von Ben Jordan, dem aus Amerika stammenden Synthfluencer, der da in Länge sich ausgekotzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, also verbal, über das damals neue Akai MPC Key 61, glaube ich. Mhm, ja. Der fand, dass das halt vom Entwicklungsstand noch nicht reif genug war und hat sich da wirklich sehr drüber aufgeregt. Woraufhin er dann entsprechenden Shitstorm von der Community bekommen hat. Genau, und das hat aber Kork nicht davon, Quatsch, Kork sage ich schon. Wir hatten so viele Kork-News. Mhm. Das hat Akai nicht davon abgehalten, weiter einfach an ihren Produkten weiterzuentwickeln. Der ist schon Ben Jordan. Und sie haben jetzt halt eine kleine Tastaturversion rausgebracht, was ich eigentlich ziemlich schnuckelig finde.
Rausgebracht ist ja noch nicht, wir sind noch auf League-Ebene.
Genau.
Ja, aber das sieht schon ziemlich fertig aus. Ne?
Ja, also, die Renderings sind schon, also für ein Fake.
Das ist kein Rendering. Guck dir mal die News an. Da ist also als drittes Foto, das sieht schon ziemlich echt aus.
Ja, stimmt.
Ne, das Facebook-Bild. Und dann da die ganzen Kartons da, die da irgendwo vor der Halle rumstehen.
Ja. Nee, also ich finde, das ist jetzt, weißt du, das ist für mich jetzt der schlüssige Moment, weil beim 61 habe ich nicht verstanden, was das soll. 61 Tasten, das nimmst du nicht mal eben mit auf die Hip-Hop-Bühne, um quasi deinen Minimoog zu ersetzen oder deine MPC. Aber ist für so jemanden, der quasi live ein paar Beats drückt und vielleicht noch eine Bassline spielt, weißt du, ich kann mir das wieder super vorstellen in so einem Hip-Hop-Gig, wo der einfach so einsam auf einem X-Ständer an der Seite steht und ein paar Mal benutzt wird, oder? Da macht das Format für mich wirklich mehr Sinn. Und ich bin jetzt gespannt, wie das einschlägt. Die Synfluencer werden sich das nicht auf den Tapeziertisch stellen, aber ja, also ich finde, der Kraken redet sich ja um Kopf und Kraken drüber, aber ja, Kopf also und Kraken,
du verstehst. Der Preis von der MPC Key 61 lag irgendwie bei bummelig um die, ich glaube, 2000 Euro?
1,8 oder so.
So, okay, 1,8.
Also das, unten steht also der aktuelle Preis.
Warte. Das fand ich ziemlich heftig. Dann habe ich gedacht so, pass mal auf. Da tut sich noch was. Und tatsächlich, der Preis ist gesunken. Letztens, also hier zum Black Friday, wurden die Dinger für 1.298 Euro rausgehauen.
Ja, ist aber immer noch.
Nee, ist schon ausverkauft. Gibt's nicht mehr bei Thomann.
Was?
Nee, ist raus, sehe ich gerade. Aber trotzdem immer noch ein heftiger Preis.
Ja, 1,3 ist eigentlich okay. Was kostet die Live?
Ja, also ist eigentlich quasi eine Live mit Tastatur dran.
Ja.
Das hier scheint mir jetzt eher eine One mit Tastatur dran zu sein.
Richtig.
So. Ja. Ist auch schön. Braucht
man sowas? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das mögen, den MPC-Workflow.
Fehlt ja nur noch halt, weißt du, so ein kleines 37er-Stack, unten so eine MPC und oben drüber noch so ein Micro-Cork.
Da fehlt ja dann nur noch die Native Instruments Maschine plus Keyboard.
Ja, oder das Push-Keyboard, das da immer wieder als Fotomontage durchgereicht wird.
Ja, genau, das Push-3-Keyboard.
Ja, ihr teasert schon die Götter an.
Nö, ich bin gar nicht.
Ich bin halt so ein Fan von 37 Tasten und ich mag's, dass das Format zurückgekehrt ist. Also Innovation hat ja damit angefangen.
Das ist ein super Format.
Ja, wirklich. Also was heißt angefangen? Die haben es halt so ein bisschen zurück in den Master Keyboard Markt gebracht, weil sie halt mal wirklich als bekannte Firma ein gutes Modell auf 37 gezogen haben. Ich war letzten Samstagabend bei The Nordwist. Die haben auch genau diesen 37er, den ich ja hier auch vor mir habe. Und dann halt Kork mit den Wave States und also der Raspberry Pi Serie und auch andere. Also der 37er kommt für mich relativ gut zurück. Keystep Pro, normaler Keystep 37. Das gefällt mir. Also ich glaube, wenn die jetzt nicht softwaremäßig komplett verbumselt ist, dann glaube ich, diese NPC Key 37, das könnte ein Erfolg werden.
Hm.
Ist also ein bisschen die Frage, was das Ding kostet. 900? Ja.
Ja. Vielleicht, vielleicht ein Taui.
Solange es dreistellig bleibt auf Straße, ist es, glaube ich, könnte es ein Renner werden, oder? Ja.
Wo du gerade sagtest, MPC beziehungsweise Wave State, ich habe mir jetzt tatsächlich mal die Demos gezogen, der Wave State und OP6 Native. Und ich habe dasselbe Phänomen festgestellt wie auch bei dem Wave State Hardware, den ich mal da hatte. Also für meine Ohren ist da der Funke nicht übergesprungen. Bei mir persönlich. Also ich, ja, es ist lustig, kommen lustige Klänge raus, aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie so vom Hocker reißt, dass ich bereit bin, da 149 Euro für das Plugin auszugeben. Und ich fand das Plugin selber bedientechnisch, wenn ich das jetzt mit anderen Produkten vergleiche, die am Markt sind, schon sehr oldschool. Also das kommt mir so wie 10 Jahre hinterherhinkend vor. Ja, und der OP6 ist das Plugin, OP6 Native, ist ein bisschen moderner gestaltet, hat aber so ein helles Design und auch dort klangtechnisch gefiel mir tatsächlich besser als der Wave State. Aber nichts, was ich irgendwie, ja, was mich vom Hocker gerissen hat, ne?
Ja, also ich muss sagen,
für mich ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe sie ja gekauft, ich würde sie auch nicht mehr kaufen, ehrlich gesagt. Das war damals so ein Black Friday Flash nach dem Motto. Also den OP6 finde ich vom Konzept her sehr cool. Den finde ich, Bedienoberfläche ist ugly, aber es ist für mich tatsächlich mal ein FM-Synthesizer, den ich bedienen kann.
Mhm. Ja, das sagt das ja schon ein paar Mal.
Ja, Wave State. Also ich mag's mit diesen 8 Makro-Reglern, weißt du, die kannst du halt direkt ins Ableton Rack mappen. Da geht schon einiges, aber ich glaube auch, will ich so zum für so richtig filigranes Sounddesign ist er nicht so gut. Und mit dem Normal-Stuff geht viel. Ich kenne auch wieder Leute, die mit dem Teil absolut geilen Kram machen, aber ich bin keiner davon. Also ist nicht die Art und Weise, wie ich Sounds bauen würde. Auch nicht auf dem Plugin-Weg. Aber es sind ja NFR-Lizenzen, das heißt, Kork hat das Geld und ich habe sie an den Haxen. Der Grund, warum ich mir den Modwave noch nicht geholt habe. Auch wenn der nett aussieht. Was ich mir tatsächlich dagegen noch hole, ist der letzte Genius-Tab, der hier offen steht. Er hat wunderschönerweise überhaupt nichts mit unserem primären Thema zu tun, aber es gibt jetzt die Strandberg-Gitarren. Die waren ja mal Custom Shop, dann waren sie einfach nur sehr teuer, dann waren sie einfach ein bisschen immer noch sehr teuer, halt vierstellig, und jetzt gibt's tatsächlich erste Modelle, die unter die Tausendergrenze fallen. Und ja, die rote sieht schick aus und vielleicht hole ich mir tatsächlich mal eine zweite Klampfe. So nach 10 Jahren könnte man ja mal machen.
Ja, das hat mich auch erstaunt, diese unglaubliche Flut an neuen Gitarren, ne, neue Duesenberg und wie sie alle heißen, alle im vierstelligen Bereich. Ich bin erstaunt, dass man im Jahre 2024 tatsächlich immer noch neue Gitarren auf den Markt bringen kann und auch tatsächlich auch noch Käufer dafür findet. Ich vermute mal, dass wir hier bei den Synthesizern etwas Ähnliches sehen, ne?
Hast du das ganze Social Media Gitarren Revival überhaupt auch nur ansatzweise mitbekommen?
Nein. Erzähl mal. Bin neugierig.
Okay. Storytime.
Was habe ich verpasst?
Es gab eine Band namens Polyphia, würde ich mal sagen. Es war wahrscheinlich Polyphia. Die haben sich 2016, das war so eine super typische Frickeltruppe, so nach dem Motto College Kids sitzen zu Hause und machen komplizierte Musik. Und die haben sich irgendwann so diese Trap-Ästhetik angeeignet. Und parallel dazu sind immer mehr Gitarren-YouTuber aufgekommen. Und irgendwann kam der Moment, ich glaube, es war irgendwo 2017. Irgendwo kam der Moment, wo sich zwei Movements gefunden haben. Und das war das eine Movement, dass sich Leute durch irgendein Loch im Insta, also später war es dann auf TikTok, aber damals war es noch auf Insta, irgendein Loch im Insta-Algorithmus hat super komplexe, hochtechnische Gitarrenmusik hochgespült. Oder Polyphia waren da dabei, Periphery waren da dabei, es gab Unprocessed, die sind ein bisschen später auf den Zug mitgerutscht. Man könnte sagen, es war so ein bisschen fabriziert. Jared Dines zum Beispiel ist einer der Gitarren-YouTuber, die da richtig, also Jared Dines ist viral gegangen mit diesem wunderbaren 11 Styles of Metal Vocals oder so. Und irgendwie hat sich da eine Szene gebildet, dann kamen bekannte Bands dazu, eben von Trivium, Matt Heafy, dann kam Dragon Force dazu und plötzlich haben einfach alle Twitch gestreamt. Und so 2016, 17, 18 und dann Corona. Es kam eine ganze Szene von, weißt du, von so Social Media Gitarristen dazu, Yvette Young war das, Ichi Kaneto war das, und das hat sich irgendwie so auf, also es ist eigentlich ist es eine richtig ekelhafte Entwicklung gewesen, weil plötzlich hattest du einfach nur Leute, die super komplexen, aber musikalisch völlig belanglosen Scheiß einfach so in so Short-Video-Formate gequetscht haben, so 60 Sekunden Insta-Reels oder eben dann später auf TikTok. Aber das hat sich wie so einer eigenen Szene entwickelt. Und in dieser Szene dann quasi ist von uns so eine richtige Schwemme an Gitarristen reingekommen, die halt nichts anderes zu tun hatten, oder? Du konntest nicht raus, so die ganzen Third Places, sag ich mal, waren halt aus. Du hattest eigentlich das Internet und ich hatte wirklich ganz krass den Eindruck, dass sich über die, so ein bisschen vorher hat sich's angebahnt, weil du halt immer Kids hast und allein schon bei der Gitarre hast du zahlenmäßig mehr. Hast du Kids, die halt Dinge cool finden, die halt gerade mal cool sind, also technisch komplexer Prog Metal und so das Zeug, das war immer cool, auch schon in den 10er Jahren, aber das ist mit Corona ist da so, die Trap-Welle ist von links reingeschwappt, Social Media Short-Formate sind von rechts reingeschwappt, Polyphia und Tim Henson ist irgendwo in der Mitte mit drin rumgeschwommen und plötzlich haben einfach alle diesen, ja klar, Tosin Abasi, Animals as Leaders war natürlich noch dabei, also so richtig, das war wie so eine Welle des Short-Format super Technik-Gitarristen. Es gibt von Jared Dines, der YouTuber, der hat jedes Jahresende quasi so eine Shred-Compilation gemacht, war einfach quasi so das ein halbstündiges Video mit einem Backing-Track, wo einfach jeder mal so 20 Sekunden lang so 16 Takte sein Solo abfackeln darf. Und das ist immer größer geworden. Also du hast eine Gitarrenwelle von unten reingekriegt, die, ich muss mal ganz kurz gucken, Moment, hab's gleich. Hier zum Beispiel, also das ist jetzt einer von ganz, ganz vielen YouTube-Kanälen, die mir so einfallen. Ich würde den jetzt auch nicht weiter verbreiten, weil das ist, ich finde es immer schwierig, so Leute, so 10-, 12-Jährige, die Kamera auf sich halten, drauf zu packen. Aber muss dir vorstellen, von sowas gibt's 100. Oder die sind irgendwo in irgendeiner Ecke und die haben so
also der Tobi hat gerade einen Link geteilt von einem Jungen, also einem wirklich Jungen, der halt Gitarre spielt.
Genau. Oder eben sowas. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel, oder? Aber du siehst halt, die haben 5000 Abos, oder? Und also wenn du dich da mal wirklich in diese Gitarren-Nachwuchs-Ecke oder eben Social-Media-Ecke, dann siehst du einen richtigen Aufschwung an oder hier sind auch noch iMac
und ganz ehrlich, MIDI-Keyboards. Das ist doch geil.
Ja, natürlich, das ist super geil. Weißt du, ich glaube, auf der Gitarrenebene hast du halt noch so einen ganz anderen.
Und von der Gitarre ist es nicht mehr weit bis zum Synthesizer. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Aber du übst halt noch, weißt du? Also diese Leute
Kids werden angefixt mit Gitarre und als Teenager kommen sie dann in Kontakt mit noch mehr Musik und anderer Musik und landen dann schließlich alle beim Synthesizer.
Ja, aber also das Geile finde ich halt, so sehr Kritik man üben kann an dieser Social Media Gitarrenwelle, finde ich halt, sie hat zwei Sachen, will ich sehr cool gemacht. Erstens hat sie die Strandberg-Gitarren, die ich hier ja angemerkt habe, oder generell die Headless-Gitarre oder einfach, sagen wir so, alternative Gitarrendesigns, die hat die richtig cool gemacht. Es war so ein Moment, wo die Tech-Metal-Szene keinen Bock hatte auf die klassischen Gitarrendesigns und all das Zeug, das damals so als halt einfach verschrien war, das war plötzlich cool. Oder kopflose Gitarre war plötzlich cool. Das hat richtig einen Trend ausgelöst. Und das Zweite, was ich halt denke, ist, und das finde ich das Schöne, weil auf den Synthesizer, also man kennt ja die Synthesizer-Subreddits, auf denen ist so der Konsumismus ist dort sehr stark. Und das merkst du halt auf der Gitarrenebene überhaupt nicht. Klar hat es auch dort, hast du den Eindruck, die Gitarren an den Wänden werden immer mehr und sie werden ein bisschen schneller immer mehr. Also die Leute haben irgendwie 20.000 Video lang immer nur eine Gitarre und plötzlich haben sie 15. Also ist wahrscheinlich nicht ganz unnötig, der Synthesizer-Entwicklung. Aber vor allem glaube ich halt, die haben da tatsächlich noch so ein gewisses musikalisches, so eine gewisse musikalische Entwicklung zusätzlich zur Konsumsucht oder wenn ich es jetzt mal ganz böse gesagt mit den Subreddits vergleiche. Oder? Aber das ist, ich glaube, das ist auch ein Thema für was anderes, aber ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich möchte da nochmal eine Firma herausstellen, weil wir hier schon über Strandberg. Nee, heißen Sie?
Strandberg, ja.
Strandberg. Eine andere Gitarrenfirma nochmal herausstellen. Eine Kiesel? Deutsche, einen deutschen Gitarrenbauer. Duesenberg. Genau. Mhm. Die bauen auch wunderschöne Gitarren. Also wirklich wunderschön. Auch nicht so das typische Design. Ja, sind auch sehr ungewöhnliche Designs dabei und ja, kann man sich mal anschauen. So, haben wir das? Wäre das jetzt ein schönes Schlusswort?
Definitiv. Wir haben auch die 2 Stunden voll, Jungs.
Just in dieser Minute. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Sascha sagen hören wollt.
Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum.
Boah, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Tschüss.
Tschüssi.
Ciao.
Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes.